palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, die Hälfte ist geschafft. Serie Amore meldet sich zum Zwischenfazit. Mario Soike, ja, er ist wieder hier. Zum einen grüße ich mal schnell nach Hamburg. Moin.
Grüße nach München. Ich bin sogar noch vor dem dramatischen Wintereinbruch, von dem richtig dramatischen Wintereinbruch. Ich bin ja, hatte ja schon erzählt, ich bin ja fast gestolpert auf dem Weg zum Flughafen. Auf dem Rückweg war es eigentlich ganz okay, obwohl es ja dann schon viel schlimmer war.
Wobei, ehrlicherweise, wenn du nicht aus Italien weggekommen wärst, das hätte auf jeden Fall die Community gefreut. Ich kann nur sagen, viel Lob ging ein für deine ja, tollen Cala Columna sozusagen Einsätze, die du da gemacht hast. Ja,
das ist sehr lieb.
Und wie angekündigt und versprochen, Christian Bernhard hat uns mal wieder beehrt. Grüße.
Hallo Mario, hallo Marius. Marius, du musst mich kurz über deine Reiseroute ins Bild setzen, dein italienischer.
Ich bin am 3. Januar erst nach Frankfurt geflogen und da in den weiter fliegenden Flieger nach Florenz gestiegen. Dann haben wir ein Auto genommen, mit zwei Kumpels unterwegs gewesen, die beide auch noch nachgeliefert haben. Also in dieser Folge noch zwei Stadionerlebnisse auf jeden Fall von Flo und von Stefan. Und hatten ein Quartier in Livorno, direkt am Meer, also oben Fenster aufmachen und aufs Meer runtergucken, war ganz nett. Und haben uns dann die Spiele in Sassuolo gegen Parma, Florenz gegen Cremonese und Pisa gegen Como angeguckt.
Wow, nicht schlecht. Das klingt nach einem feinen Roadtrip.
Ja.
Wirst du jetzt neidisch, oder? Ich meine, ist das deine Stimmung gehoben, Christian, für die Aufnahme, oder schwelgst du es die ganze Zeit in Gedanken?
Nee, ich finde das cool, dass das der Marius macht. Genauso soll es ja eigentlich sein. Also wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, Mario. Eigentlich müsste man das auch hin und wieder eben machen. Deswegen gut, dass das der Marius da dann auch einfach in die Tat umsetzt.
Ich habe mich gefragt, ob man von München oder wie lange braucht man von München nach Florenz? Mario, du hast das ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, die letzten Jahre, ne? Also so für den generellen Urlaub.
Mit dem Auto, ja, du schaffst es schon in... Ja gut, wenn du ballerst und keine Pausen machst, schaffst du es vielleicht sogar in 6, 7. Oder Christian? Ja, aber eigentlich ehrlicherweise, also ich habe es meistens sogar mit einer Nachtzwischenhalt gemacht, weil es angenehmer ist, dann mit Kind auf jeden Fall. Aber ich glaube, man, ja, realistisch würde ich mal sagen, 7, 8 Stunden im Auto.
Okay.
Aber Verona und so zum Beispiel wäre ja das deutliche Reichweite, also. Im Norden, ja. Da gäbe es ja ein paar Optionen.
Ja. Haben wir auch schon gesagt, Modena nächste Saison vielleicht.
Oh ja.
Nun gut, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Gehen wir jetzt rein? Nee, komm, wir heben sie uns noch ein bisschen auf, die Stadionerlebnisse von Stefan und Flo. Oder? Weil wir haben natürlich, bevor wir jetzt so mit Christian, es wird nicht die klassische Folge, wo wir jetzt einmal den kompletten Spieltag durchgehen, sondern wir wollen natürlich auch so ein wenig ein Zwischenfazit ziehen, das habe ich schon gesagt. Wir wollen... Ich habe von euch gefordert, dass ihr mir einen Hot-Take mitbringt und ich habe so ein kleines Spielchen bezüglich unserer vor der Saison abgegebenen Tabellentipps. Zudem sind Fragen reingekommen aus der Community, die ein oder andere, die dann auch spezifisch auf Vereine gemünzt ist. Ich habe aber auch welche in Erinnerung, hier zum Beispiel Francesco, der nach dem Aktenordner gegriffen hat zwischendurch, hat auch so allgemein gültige Fragen gestellt. Und vielleicht können wir die hier vorweg machen. Also Frage 1, Francesco, sei mir nicht böse, aber er hat mich gefragt, welcher Spieler würde deiner Meinung nach beim jetzigen Stand mit in die USA fliegen, sollte es die Squadra wieder erwarten, doch schaffen, sich zu qualifizieren? Ich habe mal ein Interview mit Frank Schmidt geführt, da habe ich so eine ähnliche Frage gestellt oder irgendwas, ich weiß gar nicht, um was es ging, und er hat mich noch während der Frage unterbrochen und hat gesagt, Mario, zu viel Konjunktiv, nächste Frage.
Das war noch freundlich, glaube ich, vom Herrn Schmidt.
Ich glaube, es war, wenn ihr heute aufsteigt, das war noch in Zweitliga, wenn ihr heute dann aufsteigt, was ist dann in der Stadt los? Nächste Frage. Ja, also zudem weiß ich nicht, will er jetzt, dass du einen 23-Mann-Kader aufstellst. Wer darf auf keinen Fall, gäbe es so einen, vielleicht Christian, vielleicht einen Namen, wo du sagst, den hat jetzt niemand auf der Rechnung, wo du sagst, den muss Gattuso mitnehmen. Und ich sag, ich meine nicht Brian Cristante.
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Namen, der nicht auf der Liste ist, aber ich finde, wenn Scamacca gesund bleiben sollte, hat man ja in den letzten Wochen schon wieder ein bisschen gesehen, dass der da ganz vorne drin, auch für die Idee von Gattuso, wenn er dann ja wirklich mit zwei Stürmern spielen wollen würde, dann würde ich so einen wie Scamacca auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, der gefällt uns auch mal sehr gut, muss man sagen. Dann ist das eine übergeordnete Frage. Hey, Marius, hast du die verstanden von André? Hashtag Raspatori, aktuelle italienische Legionäre, perfect landing fits in der Serie A. Zum Beispiel Cadafiori, Retegi, Udoshi. Also du meinst, welche anderen Legionäre er gerne zurückhaben wollen würde in Italien?
Ich denke mal, das bezieht sich auf das mehr als aktuelle Gerücht, dass Raspadori zu Roma wechseln könnte oder sollte, wenn sich das jetzt nicht Stand heute schon wieder zerschlagen hat, weil heute zwei neue Stürmer mit der Roma in Verbindung gebracht worden sind, mit Was von Marseille und Malen von Aston Villa. Aber ja, da soll es Einigung geben und ich glaube deshalb so, wen würde man noch zurückhaben gerne?
Ah, okay. Wen hättest du gerne zurück in der Serie A? So haben wir die Frage jetzt interpretiert.
Eins hat's noch zu Raspadori. Anscheinend ist Napoli auch dran. Also das ist so ein bisschen, das wird so eher, also Atletico ist anscheinend schon ein bisschen stinkig Richtung Raspadori und er wartet anscheinend noch, ob sich bei Napoli womöglich was tut, falls ja Luca noch gehen sollte. Also ich glaube, Gasperini ist auch nicht amused darüber. Der hat ja vor kurzem darüber gesprochen. Andere machen Transfers, wir reden immer nur darüber. Ich glaube, es wäre ganz gut für das Seelenheil bei der Roma, dass Gasperini jetzt einen Offensiven mal kriegt. Also so viel nur zu Raspadori. Aber ja, wahrscheinlich die Chance, dass Raspadori jetzt im Winter nach Italien zurückkommt, die ist definitiv groß. Ja.
Aber von den Raspadori anderen, war doch bei Napoli.
Ja, aber vielleicht, der ist ja nicht im Bösen gegangen. Also da ging es ja eigentlich darum, dass er halt auch nochmal eine andere Chance wollte. Und jetzt ist halt die Frage, ich meine, Luca, glaube ich, haben wir verstanden in den letzten Wochen, das konnte nicht wirklich viel auf ihn halt. Ich fand es auch gestern krass, die sind da in Rückstand in San Siro, haben ja fast nichts mehr auf der Bank und der bringt Luca nicht. Da dachte ich mir auch, okay, alles klar. Also da scheint das Vertrauen wirklich nicht groß zu sein. Und ja, ich weiß, Raspadori ist kein Luca vom Spielertyp. Aber
der
die
macht
Frage
wahrscheinlich
ist
trotzdem mehr Bälle fest.
A, das und B ist halt auch immer die Frage, was könntest du im Winter überhaupt kriegen? Aber wir wollen ja hier nicht jetzt das Transfergelaber. Von den anderen Namen, ja, boah, Calafiori würde ich schon gerne sehen, aber ich glaube, Calafiori ist da, wo er aufgehoben ist, ziemlich gut aufgehoben. Also von dem her, glaube ich, tut er gut daran, wenn der weiterhin bei Arsenal auch schaut, seine Einsatzzeiten zu kriegen. Und da kriegt er ja auch immer wieder genügend.
Ich glaube, weil Udo G genannt wurde, da gibt es bestimmt italienische Vereine, die den gebrauchen könnten. Oder? Ja, Roma zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die sich den leisten können. Aber bei Tottenham gab es so zuletzt auch ein paar Berichte, wo man entnehmen könnte, dass da vielleicht irgendwann mal eine Trennung im Raum steht.
Und dann hat Lollo noch gefragt, oder wolltest du darauf eine Antwort haben? Ich kann von mir auch vielleicht, weil ich Tottenham ist für mich so ein zweites Manchester United, oder? Da verschwinden Spieler in der Versenkung.
Komplett.
Kulusevski ist da auch noch, oder Benacer, oder?
Benacer, Bentancur meinst du?
Bentancur, ja,
ja.
Geil.
Ja, die sind da beide noch. Und also Kulusevski war zwischenzeitlich immer mal wieder schwerer verletzt, glaube ich. Aber das ist ja auch, also Mannschaft wie Tottenham ist natürlich namhaft, aber weiß nicht, die gewinnen die Europa League und werden aber dann nur 17. oder so. Und dann werden wieder drei Trainer entlassen und dann kommen trotzdem Spieler für 250 Millionen. Also ist ja komplett Fußballmanager so.
Okay. Lollo hat gefragt, wie sieht deine Vorbereitung für ein Spiel aus? Also ich kann persönlich nur sagen, ich muss es nicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie meine Vorbereitung auf dem Spiel sonst aussieht. Meine Vorbereitung auf dem Spiel, wenn Christian dabei ist, bedeutet immer, mache ich gar nichts. Komme ich hin oder weiß ich, heute kann ich mich zurücklehnen. Wie sieht deine Vorbereitung auf ein Spiel aus, Christian? Ja.
Also ich bin ja eh irgendwie jeden Tag, schaue ich mir halt so die aktuellen Sachen an und bin sozusagen eh jeden Tag im italienischen Fußballmedialen Raum unterwegs, tausche mich auch immer wieder mit italienischen Kollegen aus, gerade auch so mittlerweile gibt es ein paar gute italienische Podcasts, da bin ich auch immer gerne mit als Hörer dabei. Und dann probiere ich mir explizit, wenn jetzt zum Beispiel so wie gestern Inter-Napoli, dann probiere ich immer von den zwei Mannschaften, probiere ich mir noch im Real Life das vorherige Spiel auch noch anzuschauen, die 90 Minuten, um einfach ja auf Stand zu sein, was halt so aktuell bei denen vielleicht ja auch sich taktisch vielleicht ein bisschen verändert hat oder so, um da einfach auf Stand zu sein. Genau, und dann Mario und ich und alle anderen Kommentatoren, wir kriegen ja auch immer wieder so Vorschaumappen oder ein paar statistische Informationen, da sucht man sich halt vielleicht auch noch zwei, drei interessante Sachen raus, die man noch brauchen könnte. Genau, und dann würde ich mal sagen, ist das so ungefähr das prinzipielle Vorgehen, aber ich habe jetzt da nicht so eine Abhackliste oder so, die ich da so durchgehe.
Es ist wahrscheinlich auch Gott gegeben. Du kommst immer sozusagen auch den Fußball-Sachverstand hat er sich angearbeitet oder im Blut. Da muss er nichts mehr für tun.
Ja, ne, ich würde schon sagen angearbeitet, ja, genau. Deswegen, da hilft es ja auch, wenn man halt dann viel von den anderen Spielen halt sieht, dann würde ich sagen, oder kriegt man ja auch ein bisschen mehr ein Gespür dafür. Ich meine, Napoli ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich meine, die haben halt komplett den Stil verändert im Laufe dieser Saison. Da tut es dann logisch ganz gut, wenn man halt mal weiß, wie die davor gespielt haben, wie sie jetzt spielen, was da halt anders läuft. Wenn man das dann ein bisschen im Blick hat von den Spielen davor, würde ich sagen, hilft das dann halt auch im Live, um gewisse Sachen vielleicht früher oder besser zu erkennen.
Dein Fußballsachverstand ist gleich wieder gefragt. Bevor wir komplett sportlich werden, will ich noch eine Frage dann doch noch von Francesco hier in den Raum werfen. Und zwar, Christian, du als Südtiroler, was ist das größere kulinarische Foul und welche Karten würdest du jeweils geben? Käse zu Meeresfrüchten oder Knödel mit dem Messer schneiden?
Also, ich würde auf beides verzichten, aber das schlimmere kulinarische Foul ist schon Käse zu Meeresfrüchten. Ich meine, okay. Das andere ist ja was Ästhetisches. Mei, wenn jemand wenn das Messer nehmen möchte für den Knödel, da passiert dem Knödel ja nichts, würde ich sagen. Der wird ja dadurch nicht schlechter oder so. Aber wenn man gute Knödel isst, würde ich sagen, braucht man halt einfach kein Messer, weil da kann man so relativ fluffig mit der Gabel einfach so durchgehen. Deswegen brauchst du das gar nicht. Aber die größere Sünde, würde ich jetzt schon sagen, ist schon Käse auf Meeresfrüchte, ja. Aber was heißt Sünde? Wenn jemandem das schmeckt, soll er das gerne essen. Aber viele, viele Mitstreiter wird er da in Italien nicht finden. Nee.
Aber dann wärst du auch eher der Typ gelbe Karte und mach, oder würdest du auch rot zeigen?
Bei den Meeresfrüchten und dem Käse?
Ja.
Nee, die rote nicht. Wie gesagt, wenn einer sagt, du, für ihn gehört Käse auf Meeresfrüchte, dann würde ich sagen, wenn ihm das schmeckt, ist das doch gut, ihm oder ihr. Aber also bei den zwei Konstellationen würde ich da auf jeden Fall dunkelgelb geben. Machen wir es mal so.
Meeresfrüchte in Livorno, auch ein großes Ding. Kommt natürlich komplett überraschend, diese Aussage, aber kann man machen.
Okay. Das ja, sollte man auch machen, gell? Ja.
Jetzt bist du nochmal nach Livorno abgetaucht. Es ist jetzt eigentlich ein guter Moment, lass uns, wenn das nachher reinpasst, irgendwie die da reinschneiden. Na, doch. Komm, wir machen jetzt, wir hatten uns vorgenommen, wir machen das so ein bisschen in drei Themenblöcken. Zum einen Abstiegskampf, so ein bisschen Kampf um Europa und das Meisterrennen wollen wir besprechen. Und dann lass uns unten reinstarten, weil da habe ich auch eine Frage zu. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Thema, was am meisten Zeit in Anspruch nehmen wird. Christian, wenn wir gerade über den Tabellenkeller sprechen, klar sind da viele Teams, die noch involviert sind. Aber Benny, der hat geschrieben, dass ihn deine Meinung besonders zu der Fiorentina interessieren würde. Schaffen sie den Klassenerhalt oder steigen sie ab? Und jetzt mal ganz von vorne angefangen, seit wir die Saisonvorschau gemacht haben. Was zur Hölle ist da, bitteschön, passiert? Christian hatte sie auf der 8, Marius auf der 6, ich auf der 7. Where did it all go wrong?
Ja, vieles. Aber ich würde sagen, um jetzt mit der Aktualität anzufangen, ich finde, in den letzten Spielen hat man gemerkt, dass die, glaube ich, verstanden haben, was Sache ist. Deswegen, um vielleicht gleich die Antwort auf die Frage, die konkrete zu geben, ich sage ja, die Fiorentina hält die Klasse. Weil ja. Ich jetzt wirklich sowohl gegen Milan als auch gegen Lazio, das hatten wir, glaube ich, das hatten wir im Rasenfunk, glaube ich, da haben wir kurz drüber gesprochen, ich war mir nicht sicher, ob wir hier gesprochen hatten. Ich finde immer die Gefahr bei solchen Teams, die ja an sich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben sollten, ist ja oft die, dass die dann zu lange brauchen, um zu verstehen, was da passiert und in welcher Gefahr die sind. Und ich finde, das hat man, sieht man der Fiorentina jetzt an, dass die alle ganz genau wissen, was Sache ist. Ich glaube, da gibt's auch gar keine Träumereien von wegen hier, oh, jetzt starten wir eine Serie und dann klopfen wir noch in Europa an oder so, weil das ist ja alles wirklich völlig, es geht wirklich nur um den Klassenerhalt. Und ich habe das Gefühl, auch gestern das Tor nach dem Tor von Komut, so wie du siehst, wie die alle zusammen da sind, auch taktisch finde ich jetzt, Vanoli mit der Viererkette hat er da vielleicht jetzt schon auch den besseren Fit gefunden. Also ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass die Fiorentina das schafft, weil es geht einzig und allein drum, nicht abzusteigen, und dafür haben sie einfach zu viel Qualität, und gerade die Rückkehr von Robin Gosens, glaube ich, war da jetzt schon extrem wichtig. Also nicht nur, weil er jetzt gleich getroffen hat, sondern auch, ich glaube, das ist schon einer, der auch diese Mentalität dann mitbringt und denen da sehr hilft, und dementsprechend bin ich mittlerweile bei der Fiorentina ziemlich zuversichtlich, weil das jetzt schon ganz anders aussieht als noch vor 2, 3 Wochen, 4 Wochen und all den anderen Wochen davor.
Ja, also in der Aktualität, dieses 1-1 gegen Milan, sie haben doch, ist es vor dem 1-1 oder ist es nach dem 2-1, wo sie nochmal die Riesenchance auch haben? Also eigentlich, das Ding müssen sie eigentlich auch gewinnen dann.
Ja, die hätten jetzt ja beide gewinnen können. Ich meine, gegen die Lazio kriegen sie einen Ausgleich, glaube ich, 90 plus 7 oder Elfmeter von Pedro. Ja. Gegen Milan 90. und dann ist ja noch der Lattentreffer von Brescianini, die gewinnen sie.
Genau, den Brescianini, genau. Ja.
Also die hätten jetzt, klar, die gehen jetzt mit 2 Punkten raus, die hätten auch, 4, 6 haben können, aber jetzt weg von dem Punkt, dem finde ich das, also mir war das als, also wenn ich ein Fiorentina-Sympathisant wäre oder Fan wäre, dann glaube ich, wäre mir wichtiger gewesen zu sehen, wie sie jetzt einfach diese 2 Spiele angegangen sind, und das war jetzt schon ansehnlich. Und zum Beispiel auch eine Zahl noch zu Moyes Ken, der hat einen Expected Goals Wert von 11 oder 12, also ich glaube auch nicht, dass sich das, und hat glaube ich 4 oder 5 Saisontore, also das wird sich auch nicht die komplette Saison durchziehen, dass der das Tor nicht mehr trifft. Der wird auch noch seine Buden machen, und dann hast du einfach Ken, Gudmundsen, Gosens, Dodo. Ja, Fagioli hat mir jetzt sehr gut gefallen in den letzten 2, 3 Spielen. Der scheint da jetzt mit dieser neuen Systematik noch besser angekommen zu sein. Also ich sage, die Fiorentina bleibt drin. Und sie hat ja auch noch eine komplette Rückrundezeit.
Absolut.
Das ist vielleicht auch hilfreich, weil manchmal, letzter Satz von mir dazu, sorry, oft rutschen ja solche Mannschaften vielleicht so 6, 7 Spieltage vor Schluss in so eine Situation rein, und dann ist es, glaube ich, schwierig, so noch diesen Switch hinzukriegen, so, oh, wir müssen jetzt aber den Überlebensmodus schalten. Und die Fiorentina hat jetzt wirklich reichlich Vorlauf gehabt, zu verstehen, dass sie in diesen Überlebensmodus rein müssen. Und ich habe das Gefühl, das haben sie jetzt angenommen, und dann schaffen sie es.
Das muss ja jetzt kein Faktor für eine unmittelbare Leistungssteigerung sein, aber auch so hinter den Kulissen kommt da, glaube ich, langsam ein bisschen Ruhe rein. Ich weiß zwar nicht, ob Rocco Commisso sich mittlerweile mal wieder blicken lassen hat, aber mit Paratici holen sie jetzt einen neuen Sportchef, der fängt im Februar an, und da ist ja ein langes, so ein Vakuum gewesen. Also nachdem Prade gegangen ist oder gegangen wurde, hat sein Assistent da erst nur irgendwie die sportlichen Geschäfte übernommen, und klar hat er ein paar Transfers gemacht und so, aber ist ja also nicht ein Manager vom selben Format, und wenn da jetzt dann wieder noch jemand dazukommt mit der Vita, so dann hast du auch, glaube ich, jemanden, der irgendwie vielleicht auch medial dann ein bisschen Druck nochmal von der Mannschaft wegnehmen kann. Und ja, dann kriegen die das schon hin. Also ich hatte es ja gesagt, ich fand auch, also jetzt mit einer Woche Bedenkzeit sozusagen, fand ich die Leistung gegen Cremonese immer noch schlecht. Aber eben dann auch vielleicht einfach gegen einen Gegner, der auch überhaupt gar nicht mitspielen wollte. Und dann erzwingen sie das Tor halt irgendwie. Und jetzt dann die beiden Spiele danach waren ja tatsächlich sehr ordentlich gegen Milan, fand ich auch. Also unabhängig von dem Lattentreffer fand ich, dass sie gegen Milan wesentlich besser waren als Milan einfach. Und das ist ja generell so ein gutes Zeichen. Weil wir vor 2-3 Wochen noch gesagt haben, die haben überhaupt nichts verstanden und plötzlich haben sie es anscheinend doch.
Sag ich es noch nicht so oft, Milan, sonst lege ich jetzt schon los, aber das heben wir uns fürs andere Segment auf. Aber weil du gerade schon Cremonese gesagt hast, es war, und die ja auch beide Teams mit C da zumindest noch dort sind, wo wir es auch gleich noch drüber sprechen müssen, auch darüber, wo wir sie hingetippt haben und ihr zwar euch rechtfertigen müsst, ist das doch jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit einmal, ich weiß nicht, ob die Stefan und Flo aufeinander aufbauende Stadionerlebnisse geschickt haben, nö, das ist separat zu beiden Spielen, weil eigentlich würde doch jetzt das aus Cremona hier gut reinpassen.
Ja, genau, das bezieht sich nicht unmittelbar aufeinander, aber zu dem, genau, bei dem zweiten, da kommt dann nochmal so ein kleiner Nachtrag, weil die haben es nicht komplett straight zurück nach Hamburg geschafft, sondern mussten dann nochmal zwischenstranden, aber das kommt da dann auch nochmal vor.
Okay, also die waren in Bologna und in Cremona, aber weil es jetzt genau thematisch reinpasst, machen wir das 2-2 gegen Cagliari hier rein, bitteschön.
Ciao Marius, ciao Mario und moin in die Community. Hier spricht nochmal Stefan mit unserem letzten Spiel am Abschluss des 19. Spieltages aus der Serie A. Wir sind von unserem zweiten Basement quasi von Bologna mit dem Auto nach Cremonese gefahren oder Cremona. Und Fahrzeit ca. 1 Stunde 45 auf dem Hinweg. Dort sind wir auch über Landstraße gefahren, auf dem Rückweg, über die Autobahn. Das war dann auch auf jeden Fall deutlich schneller. Das war noch knapp über eine Stunde. Genau, Abschluss 19. Spieltag, sind in Cremona angekommen. An dem Tag hatten wir auch wirklich extrem viel Zeit. Somit haben wir, sag mal, so einen Kilometer vom Stadion weggeparkt, dass man auch schnell dort wieder wegkommt nach dem Spiel. Und sind erstmal in die Stadt gegangen. Das Stadion liegt zwar am Ortseingang, aber man kommt von dort aus direkt in die Fußgängerzone. Also wenn man mal dort sein sollte, kann man da auch noch einen Kaffee oder ein Kaffee Sportivo oder ein Bier oder ein Vino, was auch immer, nochmal schnell zu sich nehmen. Ja, und dann sind wir so eine Stunde vom Spiel irgendwie reingegangen zum Stadion. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Stadion her hat mich das jetzt nicht so überzeugt. Es wirkt alles relativ lieblos, was ein bisschen ungewöhnlich ist für das Alter, dass doch 3 von 4 Tribünen überdacht sind. Also bis auf die Gästekurve war alles überdacht. Und dafür hatten sie aber keine Anzeigetafel, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist aus meiner Sicht. Zum Spiel, es ging relativ munter los. Johnson in der 4. Minute nach einem eklatanten Abwehrfehler von Cagliari zum 1-0. Vardy in der 29. zum 2-0. Hier auch wieder Abwehrfehler. Ja, und dann ging es eigentlich schon die Halbzeit. In den weiteren 15 Minuten der ersten Halbzeit ist da nichts passiert. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel dann aber doch wirklich zum spannenden und guten Auf und Ab entwickelt. Also es wurde wirklich auf beiden Seiten gekämpft. Adovo in der 51. für die Sarden zum Anschlusstreffer. Es war ein Flachschuss aus circa, ich schätze mal, 18 Metern, ziemlich zentral. War sehr platziert geschossen, nicht ultra scharf, aber wirklich platziert ins Eck. Und danach ging es wirklich hoch und runter, sehr umkämpftes Spiel, hat wirklich richtig Bock gemacht, dazu zu schauen. Und in der 88. dann meines Erachtens der verdiente Ausgleich, gerade nach der zweiten Halbzeit für die Sarden. In der Nachspielzeit gab es dann wirklich nochmal, gerade für Cremona, quasi eine hundertprozentige, die der Stürmer dann rechts am Torpfosten knapp vorbeischlenzt, also 10 Metern. Und ja, das war's dann eigentlich schon vom Spiel. Wir sind dann wieder zurückgefahren über die Autobahn nach in Bologna. Jetzt nochmal, muss ich kurz noch was zu der Abreise sagen, auch wenn es jetzt nicht so viel mit der Serie A zu tun hatte, wie ihr sind natürlich an diesem verschneiten Wochenende zurückgefahren, geflogen. Wir sollten am Freitagmittag über Frankfurt nach Hamburg mit der Lufthansa fliegen. Ja, nach Frankfurt haben wir es noch geschafft und dann ging gar nichts mehr. Also dann wurden sie ziemlich alles, was Richtung Norden geht, alle Flüge storniert. Wir haben dann auch von der Lufthansa nur Bahngutscheine bekommen, was uns jetzt auch nicht so sonderlich weitergebracht hat, weil dann einfach auch keine Bahn gefahren ist Richtung Norden. Also alles, was über Hannover ging, konnte man wirklich komplett vergessen. Naja, und wenn wir dann schon freitagsabends in Frankfurt waren, hatten wir wirklich noch Glück. Frankfurt spielte ja gegen Dortmund in der Bundesliga. Wir haben dadurch, dass auch mehrere Leute auch aufgrund des Wetters nicht ins Stadion gekommen sind, zu einem ganz normalen Preis Karten für die Haupttribüne gekriegt und haben da echt nochmal auch ein geiles Bundesligaspiel gesehen, auch wenn es nicht sehr real ist, aber es war ein wirklich würdiger Abschluss für unsere Tour. Und mit dem 3:3. Und ja, dann am nächsten Tag, wir haben dann eine Nacht in Frankfurt verbracht, wollten dann um 10 Uhr morgens mit der Bahn Richtung Hamburg fahren. Ein Zug fuhr, der fuhr aber auch eine eigene Station bis nach Kassel-Wilhelmshöhe. Ja, und von dort aus mussten wir dann irgendwie mit einer Regionalbahn nach Dortmund fahren, dann über Dortmund, Paderborn, dann irgendwie nach Bremen und Hamburg. Aber wir sind dann doch am Samstagabend nach insgesamt 36 Stunden Fahrt, wenn man die Übernachtung mitzählt, in Kiel angekommen. So, das war's jetzt erstmal von mir.
So, Cremonese holt den nächsten Punkt. Und getippt wurden sie von Christian und von Marius als Absteiger. Mario hat sie auf die 17 getippt. Klassenerhalt. Christian, was ist das Beste tatsächlich, unabhängig davon, dass Jamie Vardy anscheinend wirklich unkaputtbar ist und nach wie vor auf sehr gutem Niveau da irgendwie der Mannschaft weiterhilft und sich voll mit der Aufgabe da identifiziert. Was ist so für dich das Beste, was Cremonese anstellt seit dem Aufstieg? Warum machen die das so viel besser als zum Beispiel Pisa?
Ich würde es jetzt gar nicht vergleichen wollen im Sinn von, dass Pisa bei mich viel schlechter macht, sondern um es kurz zu machen, also Cremonese ist ganz klar für mich die Überraschungsmannschaft bisher. Also hätte ich wirklich nie im Leben gedacht, weil die haben ja, was haben sie, 8 oder 9 Punkte Vorsprung ja auch auf dem Abstiegsrang schon. Also das ist wirklich herausragend. Was sie besser machen, darüber haben wir, glaube ich, im Sommer gesprochen. Das fand ich schon spannend, den Ansatz, und anscheinend geht der Ansatz auf. Ich fand es eben interessant, dass sie haben ja auch einen relativ großen Umbruch gehabt und sie haben aber viele Spieler geholt, die einfach nicht nur die Serie A schon kennen, sondern auch diesen Abstiegskampf kennen. Also wenn man sich zum Beispiel so anschaut, Leute wie Bondo, wie Zerbin, wie Bezzella, was haben wir, Terracciano hinten drin, Baschirotto ist das beste Beispiel, das hatten wir, glaube ich, im Sommer. Das war schon Stil, wenn du als Aufsteiger von einem anderen direkten Konkurrenten dir den besten Innenverteidiger angelst, und Baschirotto weiß halt, wie man gegen den Abstieg kämpft. Dann fand ich, war Baschirotto so ein bisschen das Symbol dafür, dass sie da, glaube ich, den Nicola wirklich ein paar Spieler in die Hand gegeben haben, die, glaube ich, wissen, um was es da geht. Und dann war vielleicht am Anfang auch ein bisschen Überraschungsfaktor dabei. Klassisch, logisch, ist das Auftaktsieg in San Siro gegen Milan. Aber jetzt mittlerweile, jetzt ist die Hinrunde vorbei, das ist halt keine Überraschung mehr. Also die haben halt in der Hinrunde 22 Punkte geholt. Also das ist schon richtig stark. Deswegen riesen Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Aber trotzdem, ich glaube, sie müssen schon auch noch ein bisschen aufpassen. Also Selbstläufer ist das keiner, weil ich habe das Gefühl, dass da hinten drin viele Mannschaften sind, die, das weiß Marius auch sehr gut, die immer wieder auch punkten können. Ich sehe zum Beispiel auch Hellas echt noch, das ist echt, wie in Italien sagt man, eine Squadra Viva, also eine gesunde Mannschaft, die steckt da zwar hinten drin, aber ich habe in keinster Weise das Gefühl, dass die irgendwie aufgesteckt haben. Und deswegen, glaube ich, muss Cremonese schon auch konzentriert bleiben, weil das ist jetzt ein schönes Polster, aber gerettet bist du damit noch nicht.
Du hast die anderen Teams angesprochen, aber nochmal auch zu Pisa, ist das bei denen dieses allgemeines Schicksal, was wir ganz oft erleben von Mannschaften, die versuchen, wenn wir loben und finden, der Ansatz ist gut und schön, dass sie sich da nicht verstecken, aber die dann genau irgendwie vielleicht diese Anpassung an die eine Spielklasse weiter oben nicht genug umsetzen?
Ich finde es halt bei Pisa, ich meine, das Problem von denen ist ja relativ einfach, die gewinnen halt nicht. Also ich glaube, ein Sieg haben sie bisher, gell? Zwischendurch ist halt schon 2-3-3er würden schon mal gut tun. Aber wenn du dir die Ergebnisse von Pisa anschaust, Also bis auf wenige Aussetzer sind die ja immer im Spiel mit drin. Also es sind knapp, was ich habe es hier von mir, 0-1 Lecce, 0-1 Parma, also viele Unentschieden, weil sie punkten ja auch. Ist ja nicht so, dass die schon komplett abgeschlagen sind. Ich würde sagen, für Pisa, dass die, ich glaube, das ist keine Überraschung für die, dass die um das spielen, um was sie gerade spielen. Und sie sind ja auch noch in Range. Also von dem her, ja, glaube ich, ist es, also für mich ist Cremonese der Ausreißer. Das, was vielleicht man sich nicht hätte denken müssen. Pisa, finde ich, muss halt mal schauen, dass sie auch mal so ein knappes Spiel mal gewinnen, weil klar, mit, stell dir vor, du rechnest da zwei Dreier drauf, dann schaust das halt schon komplett anders aus. Und dementsprechend, ich finde es gut, dass sie in Gelardino bisher festgehalten haben, weil ich auch da das Gefühl habe, dass das nicht eine Mannschaft ist, die irgendwie schon abgeschlossen hat oder so, sondern die wissen, die müssen da halt irgendwie dranbleiben, grinden und hoffen, dass von vorne oder da halt ein, zwei andere noch mit reinrutschen und dann im Idealfall das halt in der Schlussphase noch irgendwie drehen. Aber ja, ein paar Spiele gewinnen und logisch ein paar Tore vorne drin. Das ist logisch schon ein Problem von Bader hinten. Ich glaube, was der Topstürmer bei Pisa hat, 3 Tore. Ja, tun sich
da
halt
haben sie jetzt, einfach schwer. Da haben sie jetzt aber schon was getan. Rekordtransfer, 9 Millionen Ablöse von Viktoria Pilsen, Rafio Duro Sinmi, ein Nigerianer, 23, ich glaube, der ist gefühlte 2 Meter groß, das kann ich schnell verifizieren, 1,92, und also, ich habe den jetzt noch nicht spielen sehen, aber der soll höchst talentiert sein und der würde, glaube ich, auch schon bei einem ganz anderen Verein spielen, wenn der sich nicht irgendwie von einem Jahr oder so mal schwerer verletzt hätte. Also da waren auch so Vereine wie Frankfurt und Stuttgart, die auch für gutes Scouting bekannt sind, auf jeden Fall dran. Und ich hatte gegen Como, habe ich ja danach ja schon, genau wie das der Mecker-Opa, der vor mir saß, der sich tierisch aufgeregt hat, immer wenn Baller in Sola am Ball war. Es ist so ein sehr gut gekleideter, ungefähr Mitte 70-Jähriger, aber hat die dollsten Beleidigungen gehört. Nichts unter der Gürtellinie, also nichts Rassistisches oder so, aber gut auf den zu sprechen war nicht. Also jetzt ich denke mal, der wird dann auch schnell seinen Stammplatz da bekommen und vielleicht macht er dann ja ein paar Buden.
Und um vielleicht ja auch, weil wir jetzt hinten drin sind, bei allen auch ein bisschen was Hoffnungsvolles zu bringen. Also ich finde, eine der Überraschungen oder einer der Spieler, der sich sehr in Fokus gespielt hat, da hat wie seine, nämlich Idrissa Touré. Also was der da auf rechts, der rechten Schiene da macht, ich weiß nicht, Marius, ob du ihn, hat er gespielt, als du im Stadion warst. Also ich finde, der bringt eine Physis mit. Das ist ja Teilweise vom anderen Stern. Also der wird, egal was passiert mit Pisa, der wird nicht mehr lange in Pisa spielen. Also Das ist schon herausragend.
Der hat da zusammen mit, ich glaube, mit Coppola auf jeden Fall die Seite von Como mit Rodriguez und ich weiß gerade nicht, wer da dann den Linksverteidiger gegeben hat, aber die haben die auf jeden Fall ziemlich gut abgemeldet und da auch so, wenn da was nach vorne ging, dann kam das auf jeden Fall über seine Dynamik so, ja.
Ja, spannend. Ich weiß gar nicht, welchen andere Teamnamen wir da noch mit reinwerfen sollen. Parma haben wir hier ja doch auch immer ganz gut vertreten. Cagliari, Lecce, Genoa, Hellas, hast du was gesagt. Also Fiorentina, machst du dir keine Sorgen? Cremonese muss noch aufpassen, sagst du. Wer muss dann von den anderen noch am meisten aufpassen? Also von Cagliari, Lecce, Genoa. Genoa eigentlich auch unter De Rossi wieder stabil.
Genau, finde ich auch. Aber klar, aber die stecken trotzdem halt mittendrin. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt da so eine brutale Serie starten können, dass die sich da raus verabschieden. Aber ich finde, die haben jetzt unter De Rossi schon auch, also die wirken schon auch sehr wie eine Einheit. Das, was Marius sehr freuen wird. Also ich finde, dieser letzte Spiel, dieses Lecce-Parma-Spiel, das war jetzt schon für beide, also für Parma unfassbar wichtig und genauso doppelt auch bitter auch für Lecce. Also
komplett.
Lecce ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, von denen, die im Moment nicht auf dem Abstiegsrang stehen, die da, würde ich mal sagen, in größter Gefahr sind. Weil das ist echt so ein Turnaround. Wir 6-Punkte-Spieler, ja, wir kennen den Satz. Es gab keine 6 Punkte, aber gefühlt war das ein 6-Punkte-Spiel. Das auch wie das Spiel lief, das war jetzt bitter aus letzter Sicht.
Das auch, also letzte Saison hat Parma die Punkte in diesen Spielen ja überhaupt nicht geholt.
Und jetzt plötzlich und, in diesen Spielen immer, gell?
Ja, das, genau. Ja. Und ja. Das ist dann aber tatsächlich, also Lecce ist ja auch in Führung gegangen. Und da war ich mir dann eigentlich schon sicher, okay, das kann ja so auch abschalten, so, ne? gut, dann spielen zwei Platzverweise irgendwie mit rein und dann nutzt man den Platz, den man dann mehr hat, auch mal irgendwie aus. Das ist erfreulich. Aber ja, ich sehe das komplett wie du und ich glaube, dass das auch so was ist, was mit einer Mannschaft was machen kann. Also dann auch eben, geht eigentlich auch wieder mit einer guten, also die Francesco-Mannschaften ja auch sind eigentlich auch immer gut eingestellt und sind sie auch ins Spiel reingegangen und dann verlierst du das auf so eine Art und Weise, dass, also willst den nicht reinreden sozusagen, aber das, also könnte ich mir schon vorstellen, dass das was mit einem macht und gleichzeitig auch das für Parma, dass die sich da ins Spiel zurückkämpfen und das Ding dann sogar noch drehen, das ist auch schon, finde ich, ein sehr gutes Zeichen.
Ja, genau, deswegen auch von mir nur der eine Satz zu Parma. Das finde ich ist eine Riesenqualität, dass die zuletzt alle direkten Duelle gewonnen haben. Also nicht nur verloren, sondern gewonnen. Und das kann halt in so einem engen Abstiegskampf schon den Unterschied ausmachen. Wenn du dir da einfach in den direkten Duellen die Dreier holst, das sind wirklich Big Points.
Ja. Ja. Und dann ist auch einfach, muss man halt auch so ehrlich sagen, das ist natürlich auch irgendwie meine persönliche Präferenz, aber also von Moyes Ken jetzt vielleicht mal abgesehen, ist Pellegrino auch schon deutlich der beste Stürmer, auf den die Abstiegskandidaten allesamt unter Vertrag haben. Ja.
Nicht umsonst wird er ja auch schon bei anderen italienischen größeren Clubs gehandelt, definitiv. Also so einen zu haben, als Obama, glaube ich, hat da echt jetzt ein gutes Setting gefunden. Wenn du einen Neuner hast, der funktioniert, dazu diese Punches in den direkten Duellen, ist gut im Moment für Obama, gar keine Frage.
Es gibt eigentlich 3 Teams, für die wir keine Kategorie haben, oder eigentlich nur 2. 23 Punkte, 11. und 12. Sassuolo. Auf 10 Udinese mit 26, ja, das ist nur einer hinter Bologna, aber die haben noch ein Spiel weniger. Aber Udinese kann ich noch nicht bei Kampf um Europa mit reinrechnen. Dafür bin ich nicht so weit bereit, ehrlicherweise. Willst du zu Udinese, Sassuolo, Torino einen Satz sagen, der zu allen 3 Vereinen passt? So wie immer?
Ja, die einen haben Saniolo
also,
auf jeden
also
Fall.
Also fangen wir mal mit Udinese an. Ich finde es schon beeindruckend. Eben, genau, da müssen wir jetzt schon Saniolo nennen. Hat sich jetzt aber heute, musste einen kleinen Eingriff am Knie, am Meniskus, hat vorgenommen, dauert aber anscheinend nur 2-3 Wochen, bis er wiederkommt. Aber Zaniolo wirklich, also muss ich sagen, stark, wie er zurückgekommen ist. Hätte ich ihm auch, also scheint auch bei ihm im Kopf, glaube ich, jetzt so der richtige Switch gekommen zu sein. Und ich würde mal sagen, wenn der jetzt gesund aus den 2-3 Wochen zurückkommt, dann sehen wir den auch Ende März im italienischen Dress. Also zumindest im Kader, würde ich sagen, weil da war jetzt schon einiges wieder vom alten, jungen Saniolo, aber halt von dem bei der Roma, in den sich, glaube ich, ja schon ein paar fußballerisch auch ein bisschen verliebt haben, wenn man mal das Ganze außenrum bei ihm ausklammert. Und ja, deswegen stark von Runjajic, dass Udinese da einfach nur ein Punkt hinter Bologna steht. Also das, finde ich, kann man schon kurz hervorheben. Aber ich bin bei dir, Mario, ich glaube jetzt auch nicht, dass die in den europäischen Kampf groß mit eingreifen werden. Aber dass die da so souverän stehen, immer wieder auch mal einen großen schlagen, wie zuletzt Napoli. Davis auch macht seinen Job vorne drin gut. Stabil sind sie sowieso physisch stark. Also würde ich schon sagen, mehr als solide, was Udinese da macht.
Und Sassuolo und Torino?
Ja, Sassuolo, ich mach's ganz kurz. Also ist auch wenn es sich nicht wie ein Aufsteiger anfühlt, ist aber trotzdem ein Aufsteiger und dass die da auch schon so dieses Loch gerissen haben nach hinten, glaube ich, spricht halt auch für sie. Berardi fehlt jetzt ja auch schon länger verletzt, also die kommen da trotzdem ganz gut durch und ich glaube, wir hatten es ja im Sommer. Für mich hatten die da auch schon zu viel Qualität, um hinten drin komplett mit drin zu hängen, aber trotzdem, du musst es dann schon erst aufs Feld bringen und ich finde, da darf man durchaus Fabio Grosso auch ein Kompliment machen, dass anscheinend dieses Serie A-Debüt für ihn als Trainer ja ziemlich reibungslos läuft. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Swallow da irgendwie noch komplett einbricht und da hinten reinrutscht. Das ist stabil. Und Torino, ja, Torino ist halt irgendwie wieder so ein bisschen im Niemandsland. Was hatten wir im Sommer? Die Hoffnung war ja, dass die ein paar so Ausreißerspiele nach oben drin haben, wo so ein bisschen emotional die Leute mitnehmen. Das finde ich war schon ein paar Mal ja mit dabei. Sie haben ja die Roma geschlagen, sie haben das Derby gegen Juve nicht verloren. Aber sie sind schon immer wie noch so eine Wundertüte. Also die schlagen dann auch mal vielleicht Überraschungssieg, aber dann kassieren sie halt auch wieder drei Stück, wo du dir denkst, das gibt's ja nicht. Also ja, ich glaube, an der Tabellenposition wird sich bei Torino nicht viel ändern, aber die werden auch nicht mit hinten reinrutschen. Dafür sind die auch zu stabil. Und so ein Simeone, muss ich sagen, sehe ich schon gerne, wenn der Woche für Woche vorne als Neuner drankommen darf. Das passt.
Ja, ich habe die Schlussphase von denen in Bergamo gesehen. Als er da reinkam, hat er auch nochmal echt gewirbelt und so. Und also hätte Atalanta das Spiel früher schon killen müssen. Aber sie haben irgendwie ein paar Großchancen ausgelassen. Das ist ja auch Story of their Season. Und dann haben sie fast doch noch eingeschenkt bekommen, irgendwann zwischendurch, bevor sie das Spiel dann entschieden haben. Aber dann kommen wir, glaube ich, thematisch auch dann zu den Plätzen, die dann mit Teams besetzt sind, die nächste Saison europäisch spielen wollen. Atalanta ist schon gefallen, Bologna ist schon gefallen. Bei den einen geht der Pfeil nach oben, bei den anderen nach unten. Und das direkte Duell haben sich auch Stefan und Flo angeguckt. Das war nämlich bei den Rosso Blu und ging mit 2-0 an die Gäste aus Bergamo.
Ciao Marius, ciao Mario und hallo in die Serie Amore Community. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. So, wir waren ja mit Marius unterwegs in Italien. Die letzten drei Stadionbesuche hat euch ja Marius zugeschickt. Und heute sind wir aus Livorno abgereist und haben natürlich Marius dementsprechend in Florenz am Flughafen abgeliefert. Wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ist er gut angekommen. Das freut uns auf jeden Fall und für uns ging es dann weiter. Wir sind dann weiter von Livorno über Florenz Flughafen nach Bologna gefahren. Mit Mietwagen diesmal, sonst sind wir eigentlich immer mit Zug unterwegs. Wir dachten uns, wir sparen uns die Autobahngebühr, da wir ja auch ein bisschen Zeit hatten und sind dann über die Landstraße gefahren. War dann doch ein bisschen schwieriger. Es ging dann wirklich in die Dolomiten rein und dort lag auch schon wirklich relativ viel Schnee, zum Teil auch bei gewissen Höhenmetern. Aber unser Toyota Aygo X hat es dann irgendwie dann doch gut gemeistert. Ja, dann sind wir heute in Bologna angekommen. Hier im Studentenviertel im Hotel eingecheckt und haben uns dann zu Fuß auf dem Weg ins Stadion gemacht. Erstmal, der Weg ist eigentlich ziemlich cool. Also man läuft relativ lange irgendwie durch die Stadt mit einem Haufen Geschäften und Bars und Restaurants, Trattorien und so weiter. Später so der letzte Kilometer ist ein bisschen durch ein Wohnviertel. Dort sind aber auch viele Möglichkeiten auf jeden Fall zu verbleiben. Und so ein Kilometer vom Ziel haben wir dann schon das Stadio Renato Dell'Ara gesehen. Flutlicht war natürlich an. Den Turm hat man erst gesehen, wenn man kurz davor war. Wir haben natürlich ein paar Fotos von dem Turm gemacht im Stadion und sind dann rein. Wir hatten Karten in der Kurve, natürlich nicht in der Heimkurve, sondern quasi in der Kurve, in der auch die Gäste sind, im Gästesektor von Atalanta. Es waren relativ wenig Gästefans da. Da habe ich mir von Atalanta wirklich ein bisschen mehr erhofft. Ich schätze mal so 200, aber natürlich, es ist auch Mittwochabend. Ganz klar, morgen müssen alle arbeiten, ist ja kein Feiertag mehr. Wir waren ein bisschen verwundert, wir kamen auf unseren Plätzen an, waren relativ weit oben Und ja, unsere Sitzplätze waren voller Schnee. Also es hat wirklich hart geschneit. Wir hatten bestimmt, keine Ahnung, 5-6 Zentimeter Schnee auf unseren Plätzen. War natürlich auch das erste Spiel jetzt in Italien, in dem ich nicht dran gedacht habe, in meinem gehobenen Alter mittlerweile mein Sitzkissen mitzunehmen. Naja, wir haben den Sitz vom Schnee befreit mit unseren letzten Taschentüchern und konnten da dann auch einigermaßen gemütlich sitzen. Genau. Zum Stadion, also Stadion wirklich wunderschön, viele Eingänge, klassisches, altes, italienisches Stadion. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die möchten das ja neu bauen oder beziehungsweise umbauen. Ich kann das gar nicht so wirklich verstehen. Das Stadion finde ich so, wie es ist, wirklich wunderschön. Natürlich könnte ein bisschen mehr überdacht sein und ja, die Aschenbahn könnte natürlich auch weg. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Ground. Zum Spiel, ja, das Spiel war auch ein bisschen den Temperaturen angepasst, das muss man ganz ehrlich sagen. Beide Mannschaften haben sich in den ersten 20 Minuten sehr, sehr schwer getan, haben sich fast gegeneinander aufgehoben. Also da ist relativ wenig passiert. Natürlich Atalanta mit Vorteilen, aber in der 17. Minute hatte dann auch Bologna eine Riesenchance zum 1-0. Das war ein Kopfball von Dalinga, der, ich bin mir gar nicht sicher, ob er an die Latte ging oder also an die Oberkante der Latte. Ja, mein Kollege sagt so, ja, der ging an die Latte noch ran. Naja, das war aber in der ersten Halbzeit wirklich so ziemlich die einzige Chance von Bologna. Und dann kam in der 37. Minute durch Christovic das 1-0. War von der rechten Seite aus flach reingespielt und er musste quasi nur noch den Fuß hinhalten und dann war es das. So, in der zweiten Halbzeit wurde dann auch gewechselt und zwar kam, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jonathan Rowe, glaube ich, ist richtig ausgesprochen für Riccardo Orsolini. Das hat im Spiel von Bologna wirklich gut getan. Also man hat gemerkt, dass Rowe wirklich sehr, sehr viel gewirbelt hat, wirklich alles gegeben hat und Bologna wurde besser. In der 60. gab es dann den nächsten Wechsel mit Dalinga für Immobilie. Da wurde auch das Stadion etwas lauter. Jedoch hielt das nur ungefähr 30 Sekunden, weil dann kam das 2-0 erneut von Christovic und ja, dann, wie man so schön sagt, war die Messe gelesen. Also in den letzten 15 Minuten hat Bologna wirklich nochmal alles versucht, hatten auch nochmal ein, zwei ganz gute Chancen, aber Atalanta hat das wirklich ziemlich abgeklärt, runtergespielt.
Ja, herzlichen Dank. Inzwischen wieder gut zu Hause angekommen auch, oder, Marius, Stefan und Flo?
Ja.
Sehr gut. Christian, wir haben zusammen, was war das? War das Supercoppa-Halbfinale? Wo wir auch eigentlich reingegangen sind mit ganz viel lobenden Worten über Italiano und dann hat er sich da aber ganz schön, oder was heißt, aber in dem Spiel war, hat man irgendwie so gesehen, dass da vielleicht gerade ein bisschen die Intensität nachlässt. Ist das Thema aus deiner Sicht, gerade bei Bologna? Ich habe sie dann auch nochmal gegen Inter gesehen, wo er dann auch im Vergleich zur Woche davor ganz viel rotiert hat. Ich glaube, der versucht da schon auch irgendwie die Mannschaft halt breit zu halten, weil sein Spiel ja, glaube ich, viel, viel Kraft kostet, dass da jeder genug, also Kadermanagement etc., aber gegen Inter sind die auch komplett aufgefressen worden von den Mailändern.
Ja, das also muss ich auch sagen, ein bisschen überraschend. Das war jetzt logisch eine ungewohnt schwache Phase von Bologna in den letzten Wochen. Im Prinzip, ja, wie du sagst, so eigentlich so seit dem Supercoppa-Ausflug. Und Italiano, finde ich, hat da jetzt auch zuletzt ganz Gutes beschrieben, hat gemeint, ja, vielleicht haben ein paar unbewusst gemeint, so, also ich paraphrasiere jetzt, war nicht Zitat von ihm, dass es vielleicht ein bisschen von allein geht und so, viel Lob ja auch bekommen von allen Seiten. Und er hat gemeint, jetzt nach dem Como-Spiel, jetzt haben wir uns wieder die Arbeiterschuhe angezogen. Und das zeigt für mich, dass Italiano schon weiß, was Sache ist. Aber ja, die Ergebnisse zuletzt logisch, die waren alles andere als gut. Und wie du sagst, gerade gegen Inter, also da sind sie eigentlich überrollt worden. Also da, ich meine, gegen Inter verlieren ist jetzt keine Schande, das ist gar nicht der Punkt. Aber da waren sie eigentlich wirklich chancenlos. Und das haben wir eigentlich so von Bologna in den Wochen und Monaten davor eigentlich überhaupt nicht gesehen. Dementsprechend, ja, müssen sie jetzt irgendwie wieder einen Turnaround schaffen. Aber dieser Punkt jetzt in Como, der war schon, glaube ich, also hätte sogar ein Dreier sein können, wenn Baturina nicht da den Zauberfuß auspackt. Das war jetzt, mal schauen. Also ich würde mir von Bologna gerne die nächsten 3-4 Spiele anschauen, ob das jetzt wirklich so ein kleiner Turnaround war. Aber sie waren in einem Loch, ja, was wir eigentlich von ihnen nicht gewohnt waren. Und vielleicht ein Name, vielleicht war das ein bisschen unterschätzt und jetzt ist er wieder zurück. Remo Freuler hat echt lange gefehlt. Und Freuler, glaube ich, wissen wir alle, auch die sich noch mit Atalanta beschäftigt haben, das ist halt einer von den Spielern, über die wird relativ wenig geredet, aber wenn so einer mal nicht dabei ist, gerade über eine langere Zeit, dann merkt das eine Mannschaft. Und ich finde, sie haben es lange ohne ihn gut gemacht, aber irgendwann, ja, schlägt es dann vielleicht trotzdem ein. Umso wichtiger ist es, also, dass er wieder da ist und vielleicht wieder Stabilität geben kann.
Ja, die Namen werden ein bisschen kleiner in den nächsten Wochen im Vergleich zu dem, was sie jetzt hatten, aber es werden halt auch eklige Spiele. Hellas, Fiorentina, Celtic, Genua. Da kann man nochmal die Arbeiterschuhe zuschnüren.
Ja, allerdings.
Knöchel hoch.
Ja, und wenn man sich anschaut, so die, er kriegt momentan auch relativ wenig Offensive, sag ich mal. Also Dalinga, glaube ich, länger nicht mehr getroffen. Immobile, klar, war ja ewig raus. Castro ist zwar fleißig, macht und tut, aber ist jetzt auch nicht in Sachen Abschluss verlässlich. Also vielleicht muss es da wieder ein bisschen Klick machen, dass da dass auch wieder mehr sozusagen Output rauskommt zu dem, was sie reinstecken. Weil letzter Satz dazu, ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie die Intensität, dankeschön, runtergefahren haben, sondern ja, ist vielleicht auch mal okay, dass eine Mannschaft in der Saison mal einen kleinen Hänger hat.
Richtig Klick gemacht hat es bei Atalanta, ne? Also das ist, gucke ich mir gerne an. Trage ich mir mal einen Kalender ein, wenn sie spielen, ehrlicherweise gerade. Das ist, und auch wenn es teilweise 1-0, 2-0, 2-0, 0-1, 1-0, 2, also wenn die teilweise noch vorne das, also Christovic hat gegen Torino schon wieder ein Ding liegen gelassen, da wirst du dumm, Mann. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie er das hinbekommen hat, den nicht reinzumachen. Und dann dadurch wird das Spiel, bleibt das Spiel bis hinten raus intensiv und dann auch anstrengend. Ich glaube, das hätte ihnen eigentlich da ganz gut getan, früher das 2-0 zu machen. Aber ja, ich nehme mal so viel vorweg, mein Hot-Take nachher hat mit Atalanta zu tun.
Meiner im Geiste hätte auch ein bisschen, glaube ich, so ein kleiner vielleicht. Schau, dann haben wir eh vielleicht denselben. Ja, ich finde, also Palladino ist einfach, das ist schon gut, was der da macht. Also ich finde auch, darf man auch nicht vergessen, Lookman kommt jetzt ja auch zurück vom Afrika Cup, den haben sie dann ja auch noch. Und ich finde, er hat ein relativ gutes Setting gefunden eben. Der Ketelare finde ich unter ihm seitdem jetzt wieder, also ganz anderer Spieler. Also
Und vor allem, Lookman wird jetzt vielleicht mal froh sein, dass er zurück nach Bergamo darf und endlich wieder von Osimhen weg ist.
Ja, genau. Da hat er jetzt vielleicht ein angenehmeres Umfeld in Bergamo, genau. Nee, also es ist schon, Atalanta finde ich echt auch, macht auch wieder Spaß. Und ich meine, dafür muss man sich ja auch nur die Champions League-Tabelle anschauen. Also die haben halt auch einfach Qualität. Und gerade eben dieses Setting eben, Scamacca plus De Ketelare plus Lookman, wenn der dann auch wieder da ist, das ist schon, das hat schon Hand und Fuß. Ederson wirkt irgendwie wieder spritziger, finde ich. Das ist schon gut. Karnesecki macht weiterhin Karnesecki. Weil wie du sagst, es ist zwar vom Ergebnis nicht immer spektakulär, aber ich finde, sie spielen sich schon viel raus und sie haben halt weiterhin auch diese defensive Stabilität. Jetzt auch gerade im letzten Spiel, Karnesecki ist wirklich auf dem Weg, so ein bisschen, finde ich, so ein Svila-Modus zu kommen. Der hat fast in jedem Spiel ein, zwei wirklich wichtige große Paraden. Also nicht nur so spektakuläre, die gut ausschauen, sondern oft beim 0-0 oder beim 1-0 oder so. Halt auch Dinger, die dir Punkte bringen. Und ja, Atalanta ist definitiv auf dem richtigen Weg. Schade, dass sie so ein großes Loch davor gerissen haben, punktemäßig.
Tja, hätte man den Trainerentscheidung vielleicht schon im Sommer, aber naja.
Sag's, Marius. Ja.
Aber, 2,25 Punkteschnitt. Ganz solide auf jeden Fall.
Ja. Lass uns einmal, bevor wir dann noch zu den Plätzen kommen, wo bereits sozusagen jetzt Europa vergeben werden würde, über Lazio sprechen, weil da hat der Chris aus der Community auch was eingesendet. Es sind gar nicht so viele Fragen, es sind auch eher viel Aussagen, aber vielleicht können wir da so ein bisschen drauf reagieren. Und er schreibt nämlich, was Lazio aktuell veranstaltet, verdient auch eine Sonderfolge. Das Spiel gestern war der Höhepunkt des Leidens für jede Person, die das Pech hatte, mit Nedved, Stankovic und Crespo aufzuwachsen. Ich weiß nicht, ob ihr das Postmatch-Interview mit Sarri mitbekommen habt.
Das war das Fiorentina-Spiel, glaube ich.
Also das davor, welches Spiel meint er? Er meinte jetzt das gegen Hellas, oder? Nee, gegen Hellas haben sie ja gewonnen, ne?
Genau, aber es müsste das gegen Florenz gewesen sein.
Aber er hat ja Folgendes gesagt. Erstens, zu Guendouzi war einer von 6 bis 7 Spielern, auf die er in Zukunft bauen wollte und um die er das neue Team zu bauen gedachte. Ja. Zweitens, er kennt weder den Spieler Radkov, der für 13 Millionen nach Salzburg kommt, noch wurde von der Verpflichtung mit ihm gesprochen. Also deshalb habe ich mich auch, also das finde ich ist ein Classic Sarri. Mhm. Aber wie dumm es einfach öffentlich zu sagen. Oder ist es halt, es ist halt wieder Kalkül, Christian, oder? Es ist halt Kalkül, weil er die anderen unter Druck setzen will.
Also erstens,
aber für den Spieler ist es doch komplett scheiße.
Ja, also erstens würde ich sagen, ist es ein Classic Sarri, dass das eben ausspricht, weil das kennen wir für ihn halt auch, dass er Sachen oft sagt, wo man sich auch unser eins, der ja auch im medialen Raum tätig ist, manchmal denkt, ja, sagt es intern gerne, aber vielleicht nicht in Mikro rein. Aber das ist halt auch Sarri. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ich glaube, das ist bei ihm schon oft einfach emotional gesteuert und ich traue dem das durchaus zu, dass der auch gar nicht immer den kommunikativen Plan dahinter hat, sondern wenn ihm das gerade so vorkommt, dann sagt das halt einfach, weil er halt auch Maurizio Sarri ist. Aber ja, das drunter und drüber bei Lazio ist logischerweise schon, ich verstehe auch, das ist schon schwierig für einen Trainer. Also, und deswegen, ich glaube, der macht das jetzt logisch professionell diese Saison, aber ich würde jetzt nicht mein Haus, also, ich habe kein Haus, aber wenn ich eins hätte, würde ich es trotzdem nicht verwetten im Sommer, dass Sarri nächsten Sommer auch noch bei Lazio ist, sondern ich glaube, das ist schon eine besondere Saison und jetzt verlierst du auch noch Guendouzi eben. Das, klar, die müssen Geld holen, ist schon klar, das hattet ihr sicher auch schon oft besprochen. Ist halt eine komplexe Situation, deswegen ist schon auch, finde ich, ein bisschen Sarri Magic auch dabei, dass die überhaupt da stehen, wo sie da stehen im Moment. Also vielleicht mit einem anderen Trainer hätten die auch 8-9 Punkte weniger. Das würde mich auch nicht überraschen. Und ja, ist echt, also
es ist schwierig. Ist eine Sache dazu im Transfermarkt im Forum dann unter die, ich glaube, unter den die Radkoff-Meldung war das. Als der verpflichtet wurde, hat ein User darunter geschrieben, das fand ich so aus der Warte von der Management-Entscheidung von Lazio, fand ich das gar nicht so so blöd, dass das ja durchaus nicht unüblich ist, dass Trainer halt nicht immer nur ihre Wunschspieler bekommen, sondern dass der Verein da schon auch irgendwie eine gewisse, vielleicht nach der Vereinsphilosophie verpflichtet. Natürlich wäre es irgendwie angebracht, den Trainer da auch mit ins Boot zu holen. Da ist dann vielleicht bei Lazio ist noch so ein bisschen 2000er-Vibe drin, wo der Trainer vielleicht tatsächlich gar nicht mitgeredet hat, auch so eher europaweit. Aber dass man bei Sarri, der Ende 60 ist und auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig, ich weiß nicht, ob er bis 26 oder bis 27 Vertrag hat, aber dass man halt vielleicht schon dann doch auch, das passt dann zu dem, was Christian gesagt hat, dann ab Sommer vielleicht nochmal was anderes probiert und jetzt halt mit ihm dieses blöde Jahr mit der Transfersperre im Sommer und so, dass man das halbwegs verlustfrei über die Bühne bekommt so und dann holst du halt einen neuen und machst da ein neues, in Anführungszeichen, Projekt. Ich hasse das eigentlich, wenn man im Fußball immer von Projekten spricht, aber ja, dass man sich eben nicht darauf versteift, einen Sarri-Kader zu bauen, wenn der eben nicht mehr 3-4 Jahre Trainer da ist.
Was Chris geschrieben hat, war noch, dass er findet, Scouting-Abteilung weder eng mit dem Trainer abgestimmt noch irgendeinen erkennbaren Plan. Das weiß ich halt nicht. Also das mit dem Trainer, ja, mit dem erkennbaren Plan. Chris schreibt peinlich, wirklich peinlich, aber ich finde das, also was du gerade gesagt hast, Marius, leuchtet schon auch ein. Und ja, also man muss manchmal
bei. Ich kenne Radkoff halt zu wenig dafür, um einschätzen zu können, ob das jetzt ein Transfer mit Plan ist. So.
Aber ja, gut, aber
wenn er bei Red Bull durch die Schule gegangen ist, dann wird er wohl auch schon Talent haben.
Ja, und also zum einen merkt man da mal wieder, wie viel das wert ist, einen guten Sportdirektor zu haben oder was passiert, wenn man den verliert mit Iglitare. Und dann auf der anderen Seite schreibt ja Chris auch für Teddy Castellanos und Guendouzi dann 60 Mios zu bekommen, ist auch schon wieder ein Meisterwerk.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das darf man dann schon auch, glaube ich, wenn man vieles darf man negativ sehen, aber das ist schon viel Geld für die zwei, finde ich auch. Also
ja, finde ich nämlich
und
auch.
Ich glaube, jeder wusste, was bei Lazio Sache ist, logischerweise. Also dann darf man ihnen vielleicht im Management da auch ein kleines Kompliment machen, weil Castellanos war jetzt leider also Guendouzi finde ich, der ist schon, ich glaube, der wird Lazio sehr abgehen, wirklich auch von allem auch, der hat wirklich auch Mentalität mitgebracht, der war wirklich auch, glaube ich, nicht nur als Fußballer wichtig für diese Mannschaft, auch mit der Erfahrung, aber Castellanos, muss man jetzt leider sagen, war jetzt in der Saison jetzt nicht, dass er unersetzbar war, sondern da hat es ja auch immer wieder mehr Verletzungsproblematiken gegeben und dementsprechend da so viel Geld rauszuholen, ist schon okay, aber macht logisch für einen Trainer, macht es nicht unbedingt leichter, wenn dir dann im Winter halt mit Guendouzi so ein wichtiger genommen wird. Klar, dann kommt einer von Ajax, kann jetzt Taylor auch nicht wirklich, der debütiert dann auch gleich, das zeigt ja auch, wie dünn die eben da besetzt im Moment auch sind, aber das ist jetzt schon wieder eine Aufgabe, da rum was zu bauen. Und aber vielleicht kleines Hoffnungsfenster Rovella kam jetzt in Verona wieder rein. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat halt auch monatelang gefehlt. Also, also man kann Sarri definitiv kritisch sehen, gar keine Frage. Auch seine Aussagen oft, ich glaube, Marius hat es ja ganz gut beschrieben. Er ist, glaube ich, schon auch aus einer anderen Zeit vielleicht manchmal noch. Aber dass diese Saison mit Lazio für einen Trainer eine unfassbar schwierige ist, glaube ich, dahinter, glaube ich, können wir schon einen Haken setzen.
Ja. Rovella im Übrigen freut auch den Roma-Flo. Der meint nämlich, dass er Guendouzi natürlich vermissen wird. Und Teddy auch. Gut, dass sie mit Luca Pellegrini und Rovella zumindest zwei sehr leicht nicht zu mögende Spieler dabei behalten werden. Und ja, Chris hatte noch geschrieben, und da bin ich bei ihm, weil ich ihn zwei, dreimal gesehen habe. Ich finde, Taylor ist auf Dauer wahrscheinlich schon ein Upgrade zu Guendouzi. Würde ich mich fast so weit auf das Fenster lehnen wollen. Und falls noch wirklich Quentin Timber kommen sollte, müssen sich die Schiris mit ihrer Arbeit noch mehr anstrengen, um den Sarismo zu stoppen. Und dann schreibt er noch im Übrigen, sollte dann auf der AV-Position noch echte Spieler kommen und Lazzari und Hüser nie wieder eine Partie für La Lazio absolvieren, dann kann die obere Tabellenhälfte wieder realistisch erscheinen. Sind sie jetzt ja auch. Aber Hüser, Vecino und Lazzari spielen zu sehen, hat mich als weitgehend Außenstehender jedenfalls in meinem ästhetischen Fußballbewusstsein gestört. Wie Hüser jemals so viele Serie A-Spiele absolvieren konnte, gibt mir jedesfalls fast zu viele Rätsel auf, wie das Nichtpfeifen des 1000-prozentigen Elfmeters zugunsten Chilas. Oh, das war auch wieder große Aufregung. Ja, Sarri hat natürlich auch wieder über die Schiri geredet, beziehungsweise nicht geredet. Habt ihr das gesehen mit Chila?
Welche Szene war das jetzt? Genau.
Wo er so am Trikot gezogen wird, bisschen.
In welchem Spiel?
Na, jetzt habe ich sie leider auch nicht
verstanden. Oh, das waren schon wieder so viele. Warte mal, vielleicht finde ich das raus, weil das ist. Wir sind ja hier mit Kameras. Also, es ist ja teilweise auch schon wieder albern, wie viel Lazio, darüber hatten wir ja gesprochen. Ah, hier habe ich's. So, jetzt guck mal, ob ihr das sehen könnt, wenn ich euch das. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich meine. So, wo ist meine Kamera? So. Gesehen?
Ein bisschen, ja.
Wir gucken.
Du meinst, er geht relativ leicht zu Boden.
Guck mal hier. Der Zupfer ist natürlich eindeutig. Da sieht man es. Aber, und jetzt, das muss ich euch nochmal sagen, weil ja da auch gestern wieder Diskussion aufkam und alles. Weil man immer sagt, es gibt zu softe Elfmeter und so. Und da gibt es noch eine Einstellung tatsächlich aus der Kabine, wie Schiri. Oh, das ist der Junge aus Mailand. Ich weiß gerade, der relativ Junge, der aber seit 2-3 Jahren viele Topspiele pfeift.
Sotzer?
Ja, genau. Der sagt, der wird dann nochmal gefragt und da gibt es so eine Geste, wie er irgendwie so zu den Spielern macht, so. Also so auf die Art und Weise, come on. Also, und ganz ehrlich, Chrila fällt, als hätte er eine MG-Salve in den Rücken geschossen bekommen. Und wenn ihr Fußballspiele anguckt, ich meine, ja, immer Vereinsbrille schön und gut. Und natürlich, wenn der das im Spiel pfeift, kriegst du wahrscheinlich kein Argument, dass der VAR das zurücknimmt. Aber man muss sich doch mal fragen, ob sozusagen die Handlung, also zum Beispiel das Bein stellen, das Trikot ziehen, das Stoßen, ob dieses, und jetzt wichtig die Formulierung, ursächlich für den Fall ist. Und dieses Trikot ziehen ist nicht die Ursache davon, dass Chrila da zu Boden geht. Mhm. Die Ursache, dass Chrila zu Boden geht, ist, dass er das spürt und sich hinschmeißt. Er wird dadurch nicht daran gehindert, zum Ball zu gehen. Er entscheidet sich selber, nach hinten umzufallen.
Ja.
Und auch wenn das Trikot kurz gespannt ist, also wie er da hinfällt, ist einfach albern. Und dann muss man, finde ich, auch manchmal, muss man auch mal die Spieler in die Pflicht nehmen, wenn die nicht aufhören mit dieser Theatralik, wenn der nur halbwegs normal hinfällt, dann kriegt er den Elfmeter. Aber so wie der sich da hinschmeißt, würde ich als Schiri auch 10-mal sagen, mein Freund. Weil das ist schon fast täuschen. Der fällt so, jetzt gehe ich so an, ich hätte ihm schon fast gelb dafür gegeben, wie er sich da hinschmeißt. So.
So. Da sind wir wieder bei Jimenez, ne?
Ja. Naja. Ach ja. Und dann sind wir, glaube ich, auch mit Lazio durch an dieser Stelle, oder?
Ein Satz vielleicht noch, weil man auch was, also Provedel, finde ich, darf man schon kurz hervorheben. Ich meine, ja, das war lange Zeit überhaupt gar nicht klar, ob der die Eins noch ist. Es gab ja diese Rivalität mit Mandas und jetzt, glaube ich, hat er auch, also Lazio hat es sehr oft zu Null gespielt, hat auch herausragenden Wert an abgewehrten Bällen, die eigentlich expected goals mäßig für den Gegner eigentlich hätten auch drin sein können. Also Provedel hat sich da, würde ich sagen, still und heimlich wieder, ja, sehr, sehr, sehr gut verkauft. Oder tut er auch immer noch, nicht nur hat.
Como und Juve, ey, ich muss gestehen, ich habe fast nichts von Como gesehen bislang diese Saison. Seltenst mehr als Highlights.
Ich würde jetzt meine negativen Kommentare aus dem vom Pisa-Spiel auch nicht überbewerten. Ich finde aber trotzdem, dass es über die ganze Saison von dem, was möglich wäre, für mich als Fußballästhet ein bisschen zu wenig ist. Aber sie haben halt 34 Punkte geholt. Also wer bin ich da, irgendwas zu sagen, ne?
Und noch ein Spiel weniger.
Ja.
Jo.
Also ich glaube, dass man mit der Mannschaft, auch mit dem, was Fabregas sicherlich als Trainer taktisch dann irgendwie zu dirigieren imstande ist, noch ein wesentlich attraktiveres Spiel aufziehen kann. Aber ich denke mal, dass die voll in Ordnung mit sind, wenn erstmal die jungen Spieler spielen und weiterhin Marktwerte schaffen und wenn die dann auch noch die Spiele gewinnen und die sich am Ende für die Europa League oder meinetwegen auch für die Conference League qualifizieren, dann
Conference
ist es
League, Conference League Sieger 2027.
Ja. Mit der zweiten Mannschaft dann, weil die erste qualifiziert sie für die Champions League dann.
Ja, bis dahin haben sie vielleicht auch zwei Mannschaften auf dem Niveau, mhm, wenn die so weiterkaufen. Ja, also mir ist jetzt zuletzt ein Satz von Fabregas hängen geblieben. Da dachte mir, okay, Fabregas kommt jetzt auch schon in dieses kommunikative Ding rein. Ich glaube, da ging es drum, weil er halt eben angesprochen wurde, ja, wie schaut's denn aus, europäische Ambitionen halt und so. Und dann meinte er so, ja, gut, aber wenn wir uns anschauen, was andere große Clubs da in Italien, was die für eine Tiefe im Kader haben. Und da dachte mir, oh, okay, gut, du hast jedes Mal einen Baturin da draußen, den du fast oft 18 Minuten auf der Bank hast oder lässt. Also du hast schon vom Kader her mittlerweile auch schon eine beeindruckende Tiefe. Jetzt logischerweise nicht eine Inter- und Napoli-Tiefe, das ist ja gar keine Frage, aber da kamen jetzt hin und wieder schon auch so ein paar entschuldigende Worte, wo ich finde, die bräuchte's eigentlich nicht, weil Como ist schon auch für daher, wo die kommen, sind die mittlerweile schon auch echt tief besetzt. Also,
ja, also der hat eingewechselt jetzt gegen Bologna, Kühn, Baturina, Cacere und Posch.
Hosch ist, glaube ich, ausgeliehen und nicht fest verpflichtet, aber die haben zusammen auch schon mal schlanke 60 Millionen gekostet, glaube ich.
Ja, und Diao zum Beispiel, das ist logisch Riesenpech bis jetzt, der war ja komplett verletzt, der war ja letztes Jahr ein Unterschiedsspieler, den hätte er dann ja vielleicht auch. Und sie haben schon, das stimmt schon, die offensiven Außen waren immer wieder verletzt. Adai, glaube ich, fehlt jetzt ja auch verletzt, aber die sind ja trotzdem da. Also dementsprechend, das wollte ich nur, also ich finde auch, dass Cormo, ja, hat man ja auch im Sommer schon, die sind halt kein Kleiner mehr. Das ist mit diesen Möglichkeiten, die die da haben, ist das logischerweise, ja, die werden da fest die nächsten Jahre, glaube ich, da mitspielen, um die Plätze darum. Und das, glaube ich, sollte man sich drauf einstellen. Oder zumindest solange noch Fabregas da ist, genau. Und ein Prompt noch vielleicht, also Butes finde ich ein Torhüter, muss man schon auch mal hervorheben. Also ist, glaube ich, mittlerweile, also ich glaube, fast der beste am Fuß Torhüter der Serie A. Also ich glaube, der kann es echt fast mit Mignon matchen und so. Also wirklich auch, deswegen siehst du ja auch da, die Auswahl des Torhüters war ja ganz klar, die wollten nicht nur einen, der pariert, sondern halt eben auch, der dieses dominante Spiel halt auch mitbegleiten kann. Und zuletzt halt auch sehr oft zu Null gespielt, Elfmeter gehalten, wichtige Paraden. Also muss ich ehrlich sagen, den hatte ich davor nicht wirklich auf dem Schirm, aber der macht's richtig gut.
Wie gut macht's Juve aus deiner Sicht?
Ja, ich finde, Spalletti hat das jetzt schon relativ schnell, würde ich sagen, in den Modus gebracht, wo ich Juve echt, wir nehmen ja jetzt am Montag späten Nachmittag auf, also es fehlt ja noch das Juve-Cremonese-Spiel, aber lasst sie das heute gewinnen, dann muss man sich auch nur die Tabelle anschauen. Dann Lecce, sind oder? Die auch. Nee, ich glaube Cremonese, oder? Haben sie?
Lecce, ah, du hast vollkommen recht. Ja.
Also, ich finde schon, dass er die in einen guten Modus versetzt hat. Vor allen Dingen auch, er hat ja echt wenig Trainingszeit gehabt. Das darf man nicht vergessen. Juve hatte ja auch dauernd englische Wochen. Also ist jetzt nicht so, dass Spalletti, würde ich sagen, so seinen Trainingsmagic unter der Woche, so von Montag bis Freitag, jetzt schon hätte regelmäßig einsetzen können. Juve hat ja auch mehr oder weniger dauernd gespielt und da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass die da irgendwie jetzt auf dem Weg sind, der auf jeden Fall deutlich positiver ist als noch davor. Und muss man aber halt auch dazu sagen, mal einen Bremer zurückhaben, ja, den hätte Tudor halt auch ganz gerne zurückgehabt. Also manchmal kommt es dann halt auch ein bisschen schon auch aufs Personal drauf an. Also seit Bremer wieder da ist und ich finde, man sieht Bremer noch an, dass der logisch noch nicht der alte Bremer ist. Aber ich glaube, den Satz haben wir hier schon ein, zweimal gebracht und ich bringe ihn auch weiterhin. Es gibt ein Juve ohne Bremer und es gibt ein Juve mit Bremer und das mit Bremer ist besser. Punkt.
Ja. Ich finde aber auch, und seit Spalletti da ist, fallen mit zwei noch, vielleicht sogar drei, wobei der eine war schon davor gut, Locatelli, aber zwei, finde ich, wieder sind deutlich besser geworden, von denen jetzt vielleicht nicht ganz, ganz großen Namen und so, und zwar Kalulu und Cambiaso. Und das, finde ich, glaube ich, hat schon was mit dem Trainer zu tun und mit dem Approach des Fußballspielens, den er
hat. Das hat auch was mit dem Bremer zu tun.
Ja, okay. Ja klar, der hält den Rücken frei, ne? Ja.
Nee, aber stimmt schon, bin ich schon bei dir, Mario, auch zum Beispiel so ein Miretti, der hat halt auch gleich da jetzt einen anderen Zugang mit einem wie Spalletti. Also ist auch kein Zufall, dass der jetzt regelmäßig spielt und gerade jetzt, wenn Conceição verletzt ist, dann ja auch getroffen und so. Also Spalletti ist halt einfach ein sehr, sehr guter Fußballlehrer. Ich glaube, das war uns davor allen schon klar. Und dementsprechend, dass Juve jetzt nicht das schlechteste Material hat, glaube ich, war uns auch allen klar. Und anscheinend kommt das jetzt schon langsam zusammen. Also gib Spalletti ein Material, mit dem man fußballerisch arbeiten kann. Ja, dann kann da schon draus was werden. Und wenn jetzt auch noch David und Openda vielleicht hin und wieder regelmäßiger treffen, dann ist das schon eine Mannschaft, die, ja, glaube ich, auch noch eher ein bisschen nach vorne schauen kann als in eine andere Richtung.
Ich bin mir ganz unsicher. Also ich weiß, dass du jetzt wieder, nein, das...
Du möchtest über Milan reden, gell?
Nein. Ich weiß, dass ich will jetzt über die Roma sprechen.
Und oh, ja, stimmt, die Roma.
Mann, jetzt habe ich auch zwischendurch nicht auf die Ergebnisse geguckt und jetzt haben die jetzt natürlich wieder zweimal 2-0 gewonnen. Aber weißt du was? Mich überzeugt das nicht. Mich überzeugt das einfach nicht bei der Roma.
Von der Art und Weise her oder von den Ergebnissen?
Von der Art und Weise her auch, teilweise. Also dieses, ja, was habe ich gesehen? Das gegen Atalanta habe ich ein bisschen gesehen. Gegen Lecce, gegen Genoa. Und diese drei Tore gegen Genoa kriegen sie auch alle geschenkt. Und dann haben sie so Phasen, wo sie mal so ein bisschen zocken und dann haben sie wieder so Phasen, wo es so extrem bieder aussieht, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie gegen tiefstehende Gegner gar keine Ideen haben. Das stimmt wahrscheinlich auch so nicht. Also ich jetzt nicht viele über 90 Minuten immer durchgehend aufmerksam verfolgt. Und ja, ihnen fehlt auch irgendwie noch ein richtig guter Stürmer. Deswegen, ja, würde mich interessieren, wie du das siehst. Man hat ja, du hast ja, glaube ich, man sieht schon, dass es Gasperini, eine Gasperini-Mannschaft ist, finde ich. Das ist schon mal gut, dass er es hinbekommen hat, dass man das teilweise sieht. Das ist natürlich ein anders als noch letzte Saison, aber so gänzlich habe ich noch nicht das Gefühl, dass alle mitziehen.
Ja, also ich fange mal so an, weil wir haben ja Gasperini viel gelobt und zu Recht auch, und das sehe ich wirklich so. Also ich finde, man erkennt schon, dass die relativ früh diese Gasperini-Idee angenommen haben. Aber zum Beispiel ein Satz vor ein paar Wochen von Gasperini, der hat, also als er über Ferguson geredet hat, da diese Nummer wegen, als er auf Ferguson Dybala angesprochen wurde, und er meinte, ja, Ferguson ist nicht der, den er so brauchen könnte. Da habe ich mir schon auch gedacht, wow, ich weiß, Gasperini ist auch einer wie Sarri, da kommt oft manchmal was ins Mikro. Aber da denke ich mir, wow, solche Sätze sollte man sich schon sparen. Also das ist echt nicht schön, wenn Spieler sozusagen, also der kann das ja alles intern sagen, das ist ja alles völlig okay. Aber wenn man öffentlich sowas sagt, bin ich kein großer Fan davon. Also das wollte ich nur mal so kurz vorneweg, dass auch Gasperini, ich glaube, dessen Trainerqualität, glaube ich, steht außer Frage, aber hin und wieder kommunikativ gibt es schon auch so ein paar Sachen, ja, die man sich vielleicht sparen könnte. Genau. Ja, ansonsten, er hat halt schon da vorne drin so eine brutale Fluktuation, gell? Also zum Beispiel Bailey ist wahrscheinlich die Enttäuschung, oder? Das ist, also da war ich echt gespannt im Sommer, dachte mir, ach cool, gib den Gasperini in die Hand, aber ja, gut, der spielt halt so gut wie nie, und wenn er spielt, ist er dann leider auch gleich wieder verletzt. Also Dybala ist Dybala, das wissen wir von der Physis her. Dovbik war dann raus, Ferguson auch immer wieder mal raus. Gut zu lesen, Gott sei Dank, eh mit Abstand der konstanteste. Also vielleicht auch gar nicht so einfach für Gasperini in seinem ersten Jahr, wenn die komplette Mannschaft dann seinen neuen Stil annehmen muss, wenn du dann so viel immer improvisieren musst, und da war wirklich viel Improvisieren dabei, ist es halt schon auch relativ schwierig, glaube ich, da sowas zu etablieren. Das könnte man ihm vielleicht zugute halten. Was ich ihm auf jeden Fall zugute halten würde, ist, dass mit Kone hat man jetzt ja, also die Wichtigkeit von Kone war ja eh mal klar, aber dass er ihn jetzt so langsam auch die Torgefahr eben mitgibt, das glaube ich, könnte ein riesen Gamechanger für die Roma sein. Wenn Kone jetzt auch noch anfängt, hin und wieder mal ein Tor einzustreuen, dann ist das schon nochmal ein anderes Niveau, würde ich sagen, weil den Rest kriegst du ja eh von Kone, also die Physis und die Ballgewinne und Co. Ich habe immer gesagt, ich glaube schon, dass Kone so der Ederson, Gasperinis Ederson von der Roma werden kann. Ich finde, der bringt alles mit, so in die Richtung. Und ja, defensiv sitzt er halt weiterhin stabil, gell? Was oft auch mit Svila zu tun hat. Da bin ich schon auch dabei. Nur weil sie oft zu Null spielen, heißt es nicht, dass die total souverän stehen, sondern da ist schon oft der Svila-Faktor weiterhin sehr großer. Aber ja, was haben sie, glaube ich? 39 Punkte, oder? Sie sind halt auch dran. Das würde ich schon nicht zu klein machen wollen, weil sie haben auch die Doppelbelastung, wie gesagt, ein kompletter Paradigmenwechsel mit Gasperini, gerade vorne drin, Verletzungssorgen, Probleme. Da ist das, würde ich schon sagen, mehr als solide, um nicht zu sagen sehr gut, da auch mitten in dem Rennen drin zu sein, halt um die Champions League Plätze.
Ich glaube, ich habe vor 2 Wochen gesagt, dass man, da hatten sie, glaube ich, 2 Topspiele in Folge, die sie dann auch wieder nicht gewonnen haben. Es ging Atalanta und Napoli oder so.
Juve auch verloren, oder?
Ja, kann auch das gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, ja, so wirst du halt Fünfter.
Und jetzt haben sie mich nicht mit den beiden Siegen Lügen gestraft, aber das ist halt so, wie die gesamte Saison irgendwie schon spielen, dass sie halt nichts holen gegen die direkte Konkurrenz, aber halt alle anderen Spiele gewinnen. Und vielleicht reicht das dann ja auch am Ende einfach. Und das ist dann, das überzeugt dann Leute, die da jede Woche drüber reden, nicht. Aber reicht vielleicht so. Also ich glaube auch eher, also es ist jetzt nichts, was sich, glaube ich, an der Tabelle ändern muss, weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, stand jetzt eher, dass Juve Vierter wird und Roma vielleicht dann, wenn Serie A diesen fünften Platz bekommt, dass sie den dann einheimsen könnten.
Dann müsstest du was ändern im Übrigen.
Ja, okay.
Ja.
Gut, dann ist ja. Das vielleicht eine dieser Änderungen. Aber ja, also spielerisch kickt mich das irgendwie auch noch nicht, aber es stand jetzt, reicht es halt einfach irgendwie. Mhm. So.
Ja, das ist mein Hot-Take, wackelt. Nee, aber das...
nee. Aber ich finde den Punkt von Marius wirklich einen guten, weil das ist schon verlässlich, wie sie den Rest schlagen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil da kommen wir jetzt ja auch noch auf Mannschaften zu sprechen, die da Riesenprobleme haben. Also du musst halt Sassuolo, Lecce und Genoa jetzt halt auch einfach in den letzten 4 Spieltagen, die haben sie halt alle relativ souverän geschlagen, dann fährst du die Punkte ein. Und aber zu den Topspielen, das muss man schon noch sagen, das Problem der Roma ist ja nicht nur, dass sie die nicht gewinnen, sondern dass sie die alle verlieren.
Ja.
Und das heißt,
kein einziges Unentschieden.
Genau, die haben gegen alle verloren, gegen Inter, gegen Milan, gegen Juve, gegen Napoli. Und das tut dann logisch auf lange Sicht schon weh, weil da wäre es aus Romas Sicht auch schon mal hilfreich, du spielst da mal 1-1, weil dann geht der andere halt nicht auf +3. Also da müssen sie jetzt schon irgendwie einen Switch finden in der Rückrunde, definitiv. Wenn du weiterhin die direkten Duelle alle verlierst, dann glaube ich nicht, dass das reichen kann.
Hm. Das spielt sich dann ja, das ist ja in der aktuellen Tabelle, ist der direkte Vergleich noch nicht einberechnet, aber ich glaube, wenn dann halt die Saison zu Ende ist, dann kommt der ja zum Tragen. Und dann zählt es dann ja auch. Also, und wenn man dann punktgleich mit Juve ist, aber beide Spiele verloren hat, dann ist halt blöd.
Das ist richtig. Weil wir es gerade von Trainer und Handschrift hatten. Also, ich finde, bei Milan ist eine eindeutige Handschrift zu erkennen. Und ich weiß gar nicht, ob ich Milan in das Segment Kampf um Europa oder ins Meistersegment rechnen möchte. Also du darfst mir jetzt gerne widersprechen, Christian, aber ich kann nur sagen, und vielleicht bin ich da ja gar nicht so anders als dann die Milan-Fans selbst auch. Ich werde da ja manchmal ein bisschen fatalistisch. Also ich habe mir das Spiel gegen Cagliari fast über 90 Minuten angesehen und ich habe fast über 90 Minuten dieses Spiel gegen Genoa gesehen. Und es hat jegliche Lebensenergie aus mir rausgesaugt. Das ist so unfassbar bieder, was sie machen. Und so ideenlos, auch beim Übergang ins Schlussdrittel. Und Rafa Leao, auch wenn er in beiden Spielen trifft, ist wieder ganz nah dran, dass er mich zum Ausrasten bringt, wenn ich ihm zugucke. Also das ist finde ich, nach, und vor allem das ist jetzt in der Phase, wo die natürlich auch aufgrund dessen, dass sie davor eigentlich keine Doppelbelastung hatten. Das waren jetzt mal Wochen, wo sie so viel zu tun hatten wie alle anderen auch und schon klickt's nicht mehr. Also ja, es kann dann wieder sein, dass sie dann irgendwie Februar, März, wenn die anderen wieder auch in der Champions League wirklich gefordert sind, dass es dann wieder so in diese Richtung ausschlägt. Deswegen würde ich es auch nicht davon abrücken, glaube ich, Milan aus der Champions League in die Champions League zu tippen, weil sie werden unter den ersten 4 landen, glaube ich, weil sie dann genug Power und Qualität im Kader haben, um das komplett ohne anderen Wettbewerb durchziehen zu können. Aber ich hätte echt vor ein paar Wochen noch gedacht, wir unterhalten uns jetzt hier und heute darüber, dass Milan für mich ein Meisterkandidat ist. Und das sind sie tatsächlich nicht, wenn sie so Fußball spielen. Das sind, finde ich, die anderen viel, viel besser.
Ja, also ich gebe dir zu 100% recht, das ist absolut eine Allegri-Mannschaft. Also die siehst du an und dann weißt du, das ist eine Allegri-Mannschaft, ja. Und in den letzten Wochen ist es halt eher ein bisschen in die negativere Allegri-Anschauungsvariante geswitcht, definitiv, weil mittlerweile muss man ja auch sagen, ist ja kein Zufall mehr. Am Anfang konnte man sagen, okay, du verlierst das erste gegen Cremonese daheim, okay. Aber dann kamen ja diese, du lässt gegen Pisa Punkte liegen. Also sie tun sich ja strukturell einfach gegen die schwer, das, was du ja angesprochen hast, wo sie das Spiel machen müssen. Und da muss ich auch sagen, hätte ich jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen eine Weiterentwicklung erwartet. Und im Moment ist die aber nicht zu sehen. Ja, das stimmt. Also es ist sehr, ja, Bieder, glaube ich, trifft es echt ganz gut. Du hoffst halt irgendwie immer auch so ein bisschen auf den Pulisic-Moment. Die sind auch eigentlich fast immer da. Also Einsatz zu Pulisic, auch die letzten Spiele, weil ich jetzt auch wieder einiges gesehen habe. Also auch wenn der nicht trifft, also der ist für mich in der Serie A die personifizierte Torgefahr. Also wenn Pulisic irgendwie, wenn, also schaut euch bitte mal an, wie viele, also ich habe jetzt keine Prozentzahl, aber wie viele seiner Abschlüsse der halt auch gefährlich aufs Tor bringt. Das ist ja auch so eine Sache. Es bringt ja nichts, nur dreimal drüber zu zimmern und zweimal daneben, sondern die Abschlüsse von dem sind immer gefährlich. Also der ist, ja, absoluter Unterschiedsspieler. Aber ja, das ist oft Stückwerk, definitiv keine Frage. Also es ist, ich bin mittlerweile auch nicht mehr, für mich bleiben sie trotzdem oben dabei, weil es eben, du hast das ja schon angesprochen, Mario, darfst nicht vergessen, jetzt geht's los für Inter und Napoli. Die haben jetzt auch noch zwei Champions-League-Spiele im Januar noch. Gerade für Napoli sind die sogar extrem wichtig, weil die müssen schauen, dass die da überhaupt mit dabei bleiben. Also ich glaube, jetzt kommt Milan wieder in so eine Phase rein, wo die anderen halt sich einfach notgedrungen ein bisschen überspielen. Aber diese Entwicklung, wo ich mir gedacht habe, die kommt dann irgendwann nach dem zweiten, dritten, vierten Monat, dass er auch ein bisschen Ansätze mit Ball mehr findet, die sehe ich im Moment auch nicht, ja, muss ich auch sagen.
Ja, dafür haben sie ja Fülle jetzt geholt, können sie weiter aus dem Halbfeld reinflanken, aber den haben sie auch dann bei Genoa ganz gut verteidigt bekommen, da die letzte Viertelstunde, wo er reinkam, einen Abschluss hat er gehabt, aber ja. Ah, das wird sich auch noch, muss ich auch noch finden. Der hat ja auch da jetzt davor wenig Spielpraxis gehabt, glaube ich. Dann wieder.
Oder ja, gar kein,
auch selber noch nicht bei 100%, ne?
Genau, also ich weiß nicht, bei, hast du wahrscheinlich jetzt mehr gesehen als ich mal in den zwei Spielen, weil du Leao angesprochen hast. Ich habe ihn jetzt logisch nicht immer 90 Minuten gesehen, aber was ich finde, was ich ihm schon zugute halte, ist erstens, er hat, also in der Serie A, in der momentan keiner richtig krass knipst, ist er ja trotzdem mit vorne dabei bei den Toren. Also, und es waren halt auch wichtige Tore. Und plus habe ich halt auch gerade in den großen Spielen von Milan habe ich schon auch gesehen, dass er diese Neunerarbeit, die er nie wirklich wie Neuner machen will. Logisch wird das ihm nie ein Füllkrug werden und das ist schon klar. Aber ich finde schon, dass man erkennt, dass er sich auch weiterentwickelt. So ein bisschen Spiel mit dem Rücken zum Tor, Bälle mal festmachen, Spiel dann öffnen für die Flügel. Also ich würde ihm schon zugestehen, dass er da ein bisschen seriöser wird. Aber er wird immer Raphaelao bleiben. Das ja. glaube ich, ja.
Er arbeitet auch manchmal ganz gut nach hinten mit, aber er hat halt so ein paar Aktionen gehabt, gegen Genoa war das auch, wo er dann so, also wo du schon im Ansatz siehst, dass er es gleich hängen bleibt und er dann trotzdem noch so in den Kopf durch die Wand Tripling macht. Ja.
So, das meinte ich mit, er wird Raphael Leao bleiben. Ja, definitiv.
Genau. Inter Napoli. Ich bin tatsächlich ganz, ganz zufrieden damit, wie Christian und ich das Reihenfolge technisch getippt haben. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, was am Schluss dein Take war, dass Inter dieses Topspiel gegen Napoli, das jetzt gerade noch ganz viel Verletzungssorgen hatte, irgendwie klar hält Inter Napoli damit auf Abstand. Und trotzdem fühlt sich's aus meiner Sicht eher wie ein gewonnener Punkt für Napoli an, weil jetzt gerade so eine Phase war, auch mit diesen Unentschiedenen unter der Woche davor, hätte Inter jetzt für mich an diesem Wochenende sozusagen die Meisterschaft klar machen können. Und so lassen sie die anderen.
Mario macht dabei Anführungszeichen, das müsst ihr ja wissen, das seht ihr nicht.
Klar machen können, ja, genau. Und Podcast, das Format Podcast, ne? Ich sehe, ja, für euch habe ich das gemacht und für euch dann auch. Und wenn Napoli bis am Ende da lebt und dann doch noch den Scudetto holt, dann wird man über dieses Spiel reden und sagen, warum hat Inter gerade in so einer Phase, wo Inter wirklich, Christian, wir haben in den letzten zwei Wochen und auch vor allem ich viel über Inter gesprochen und Inter geisteskrank gelobt und Lautaro geisteskrank gelobt und Kivu und das klickt und die sind so drin und dies, das. Also das haben wir alles aufgearbeitet. Und dass sie jetzt zu diesem Zeitpunkt ein strauchelndes Napoli zu Hause nicht den Todesstoß versetzt haben, könnte sich eventuell noch rächen. Ich glaube nicht, dass es sich rächt, aber deswegen ist dieses Unentschieden, das Conte dann noch mitnimmt von hinter der Glasscheibe, glaube ich, eher was Positives. Aber ich sehe Inter als extrem stabil und gut und auch Napoli ist stark, aber ich glaube, es wird nicht ganz reich.
Der Unterschied zwischen Inter und der Roma ist, der Unterschied zwischen Inter und der Roma ist, dass Inter nicht alle Topspiele verliert, sondern auch mal unentschieden spielt. Und deswegen sind sie Tabellenführer.
Stimmt, aber sonst sind sie in Topspielen auch extrem schlecht, ne?
Genau.
Ja. Das ist krass. Ich hatte ja das Vergnügen, eben Inter-Napoli kommentieren zu dürfen. Inter hat keines, Achtung, der letzten 14 Ligaspiele gegen Napoli, Milan und Juve gewonnen. Oh. Keines.
Das ist richtig.
14. Das ist schon krass. Also, und ich bin voll bei dir, Mario. Das wäre, also klar, wir haben noch die komplette Rückrunde vor uns, ist schon klar. Aber das wäre ein Riesenschritt gewesen, auch, glaube ich, moralisch. Wenn die auf plus 7 gegangen wären Richtung Napoli, dann hätten sie innerhalb einer Woche auf Napoli 5 Punkte gut gemacht, auf Milan 4 Punkte. Die kamen da eben mit diesem Schwung, 6 Siege in Folge zu Hause, sind zweimal in Führung. Also ich muss sagen, der Lieblingsschotte aller Napolitaner, glaube ich, hat da wirklich auch der Liga einen Gefallen getan, weil das wäre jetzt ein gefährliches Loch gewesen, wenn sie das gerissen hätten. Ich habe auch, schau dir mal an, der Spielplan von Napoli in den nächsten Wochen ist echt kein einfacher. Und Inter, glaube ich, ich schaue es mir gerade nochmal an, weil ich hatte es gestern schon rausrecherchiert. Inter hat jetzt ein paar Spiele, die für Inter-Verhältnisse, also ich sage mal kurz, die haben jetzt Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo.
Also hat zwei Heimspiele, Parma und Sassuolo und dann kommt Sticke in Kopenhagen, in Turin bei Juve,
genau.
Chelsea zu Hause, Fiorentina.
Genau. Und dementsprechend, also ich glaube, da hätte Inter aus diesen plus 7 auch noch mehr draus machen können. Deswegen bin ich voll bei dir. Das war eine Riesenchance für Inter, definitiv. Das war eine Riesenchance und da finde ich, muss man es dann Napoli schon zugute halten, dass es Conte halt irgendwie schafft, die in diesen Kampfmodus reinzukriegen, dass die halt da mit einem Punkt nach Hause fahren, trotz zweimaligen Rückstand, trotz, ich meine, das müssen wir jetzt alles nicht wiederholen, aber McTominay hat es im Interview nach dem Spiel wiederholt und ich finde auch zu Recht, er hat gesagt, ja, uns fehlen De Bruyne, Anguissar, Lukaku, Neres, macht mal bei Inter Lautaro, Barella und Bastoni raus über so eine lange Zeit. Und da finde ich, hat er schon einen Punkt. Also dass Napoli, weil wir reden ja bei De Bruyne, Anguissar und Lukaku nicht, dass die drei Spieler fehlen, sondern die fehlen ja alle seit Monaten. Und der eine hat noch gar keine Sekunde gespielt. Also dementsprechend war es jetzt extrem wichtig für Napoli, da einfach dran zu bleiben. Und wie du sagst, vielleicht, wenn die jetzt langsam wieder zurückkommen, ich glaube, bei Anguissar dauert es echt nicht mehr ewig lang, dann, dass die da so wieder sich ran, zumindest dranbleiben können. Aber ja, stabiler, auch aufgrund des tiefen Kaders, bis auf Dumfries sind da halt bei Inter alle da, ist logisch Inter im Moment, gar keine Frage.
Ganz kurz, weil du Barella gesagt hast, ich habe ein gutes Foto gesehen. Genau wie im Champions-League-Finale ist er eigentlich derjenige, der den Ball einfach zum Abstoß klären kann. Und er zieht zurück und Lang spielt es zu Ende und zieht ihn rein. Muss man tatsächlich, finde ich, sagen, muss, das ist so ein Halbsekundenschlaf ist im Profifußball halt, manchmal wird man mit dem Gegentor bestraft. Weil Barella kann den Ball da einfach rausklären und er wartet halt drauf, dass er über die Grundlinie geht und Lang ist giftig. Aber da hat der Stürmer auch meistens immer noch den Vorteil. Das ist so ein Takeaway noch von gestern und ein zweiter, ich habe es mir ja auch angehört, Christian, ich glaube, du hast dich da relativ zurückgehalten, aber weißt es auch irgendwie, gestern hitzig diskutiert wurde bei uns auf dem Discord-Channel und ich weiß, was Carsten prinzipiell meint. Es ist immer dumm, wenn Topspiele und kein Schiedsrichter will Topspiele sozusagen durch Entscheidungen von sich entscheiden und die Spieler sollen das entscheiden. Aber was auch ein paar Napoli-Fans geschrieben haben, wo in aller Welt ist das kein Foulspiel. Also es gibt, und dann ein Napoli-Fan hat auch geschrieben, aber es ist so eine klare Fehlentscheidung, dass er raus muss zum VAR. Und dann sagst du, der steht ihm einmal mit seinem kompletten Körpergewicht, steht er ihm auf dem Fuß drauf. Wie in aller Welt kannst du da nicht Elfmeter geben? Also wäre ja andersrum sozusagen, wäre ja die Hölle zugefroren. Also ich bin...
Total, ja, ja, absolut, gar keine Frage. Auch mal kurz noch dran erinnern, erinnert euch, war das diese Saison, letzte Saison, na, das Foul von Pavlovic an Thuram im Derby, da ist ja Thuram eigentlich auf dem Weg aus dem 16er raus und irgendwie Pavlovic erwischt ihn dann halt am Oberschenkel. Ja. Da wäre auch gar keine Gefahr da gewesen, aber klar, wenn du im 16er halt jemanden klar triffst, dann ist es halt ein Elfmeter. Ja, aber ich weiß, was du, ich weiß auch, was Carsten meint, genau.
Ja, er hat sich irgendwann selber wieder eingefangen.
Ja, ja, genau. Und er hatte, muss man schon auch sagen, er hat schon auch klargestellt, er hat ja nicht den Elfmeter in Frage gestellt. Der Elfmeter war fraglos, sondern ob man regeltechnisch sich was überlegen könnte, ob vielleicht Elfmeter halt nur für Situationen gegeben wird, wo wirklich was Gefährliches passieren kann. Darüber könnte man jetzt diskutieren, das ist eine philosophische Frage, aber dass Dovere da gestern das zusammen mit dem VAR logisch vollkommen richtig bewertet hat, da gibt's hoffentlich keine Zweifel daran. Genau. Und ein Satz vielleicht noch zu gestern, aber das passt ja auch, weil zu Napoli, also McTominay, finde ich, muss man da halt einfach nochmal hervorheben. Weil das ist schon eine Qualität, wenn du immer in diesen großen Spielen, bei McTominay, nimm jetzt Schottland dazu, der bringt die mit einem Fallrückzieher Tor zur WM. Also das ist ja fast schon kitschig teilweise. Und gerade wenn du dann, du hast als Napoli, dir fehlen so viele von deinen wichtigen Leuten und dann finde ich, ist das macht halt große Spieler nochmal größer, wenn die wenigen Großen, die noch da sind, auch wissen, auf die kommst drauf an und dann liefert da halt einfach ab und macht halt beide Buden auch. Ich finde auch die zweite, der sieht ja eine Sekunde davor, schaut er noch komplett in die Richtung von Lang und dann kriegt er das noch so sozusagen koordinativ hin, dass sein Blick Richtung Tor geht mit dem langen Bein, kriegt das noch, also das ist ja auch ein Instinkt von einem Neuner eigentlich und dazu halt einfach dieses Tutto Campista, das er ja mittlerweile jetzt auch ist, weil er ja auch nicht mehr dieser klassische Achter ist, sondern seit Wochen, Monaten ja auch teilweise auf der Doppelsechs spielt. Also in so einem großen Spiel dann so abzuliefern, also McTominay ist schon nicht umsonst da im MVP der letzten Saison. Also das ist schon ein brutales Paket, das der einfach mitbringt, finde ich.
Ja, absolut. Absolut.
Und, noch ein letzter. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Na, gerne. Heulund, muss ich sagen, bin ich beeindruckt, wie der sich jetzt die letzten Wochen entwickelt hat. Also, dass der logisch die Tiefe auffrisst und Schnelligkeit hat, das war mir klar. Aber wie gut der jetzt auch mit dem Rücken zum Tor ist. Also, ich finde, das kann man Conte auch zugute halten. Da hat er sehr gut mit seinem Trainerteam da gearbeitet, dass er diese, sag ich mal, Lukaku-Prinzipien jetzt wirklich auch mit dem Spiel ohne Ball, mit dem Rücken zum Tor. Also, der hat Akanji gestern Riesenprobleme bereitet und Akanji ist seit Wochen eigentlich in herausragender Form. Also, muss ich sagen, Heulund so, das gesamte Paket, was er jetzt mitbringt, würde ich sagen, ist deutlich besser als noch vor 2-3 Monaten.
Das ist ja auch krass und das ist nicht so oft der Fall. Das ist ja eher ein Nottransfer gewesen, glaube ich, das wurde er dann erst angestoßen, als Lukaku schon verletzt war und kam auch sehr spät, also hat die Vorbereitung nicht mitgemacht und so. Und solche Transfers haben häufig nicht so einen krass großen Impact. Oder, Mario?
Oder, Mario? Hast du gerade gesehen, dass ich hier gerade so einen Sekundenschlaf hatte? Oder
nee,
was? Nee.
Nee, ich wollte auf einen gewissen Bremer Stürmer anspielen, aber...
Ach so, lustig.
Ja. Nee.
Arschloch. Was?
Nee, alles gut. Aber also das unterstreicht ja das auch, was du gerade gesagt hast, also die Arbeit, die sie mit dem gemacht haben und wie krass er sich auch reingekämpft hat, nachdem er ja auch irgendwie eine nicht so tolle Zeit in Manchester gehabt hat, spricht alles für sein Talent, für seine Einstellung und so auf jeden Fall und sehr, sehr guter Deal und dass sie den dann festmachen, jetzt dann irgendwann auch zeitnah, das ist ja auch nur allzu logisch.
Ja.
Jetzt ist nur allzu logisch, wenn wir sozusagen beim Tabellenführer endeten und dem amtierenden Meister, dass sozusagen dieses Hinrundenfazit sich dem Ende entgegenneigt. Aber nicht ohne jetzt noch Hot Takes von euch abzufragen und unser Spiel mit unseren Tabellentipps von vor der Saison. Marius hat schon angekündigt, dass er sozusagen seine Hot Takes nochmal aufwärmt von vor der Saison. Und das einfach nur, um kollektives Schulterklopfen sich einzufangen. Marius, was hast du denn mitgebracht?
Also, mein Hot Take aus dem Roma-Podcast Alles Totti, Grüße, war, dass Matthias Solé am Ende der Saison bei 30 plus Torbeteiligungen stehen wird.
Wettbewerbsübergreifend oder nur Serie A?
Das weiß ich, glaube, das ist nicht spezifiziert worden. Und ich bleibe unspezifisch dabei. Und ich finde,
was steht er jetzt?
13.
13 Torbeteiligung.
Ja.
Okay.
Also ich, ja. ich bleib dabei, dass er das packt und das ist dann die große Breakout-Saison sozusagen in der Serie A diese Saison sein wird.
Okay. Christian, ist dir unterwegs was gekommen? Du warst vorhin noch unschlüssig, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich tue mich echt schwer. Bring du mal erst deinen, Mario. Komm.
Mal sehen, ob es die Leute da draußen schon sich denken können, was kommt. Also ich habe es ja mit meinen Hot Takes, ist immer irgendwie Atalanta mit dabei. In den letzten Jahren habe ich irgendwie an ihn sozusagen den Meltdown prophezeit, dann wieder dies, dann wieder das. Und die Roma habe ich ja gerade vorhin auch so kurz gezuckt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere. Also mein Hot Take ist eigentlich, zahlt schon auf das, was wir dann gleich mit unserem Tabellentipp machen wollen, ein. Ich sage, Atalanta Bergamo spielt auch kommende Saison in der Champions League. Mal sehen, ob ich mir da die Finger verbrenne.
Sowas in die Richtung habe ich auch gedacht. Deswegen ist das jetzt logischerweise deiner, Mario. Ich gehe jetzt auf eine Person, und zwar, ich habe vorhin mal angedeutet, Moyes Ken war ja lange das Sinnbild oder eines der Sinnbilder dieser katastrophalen Fiorentina-Hinrunde. Jetzt sehe ich gerade, bin ich ein bisschen überrascht, er hat trotzdem 5 Tore gemacht. Gefühlt hat er 2 gemacht.
Ja, das stimmt.
Aber er hat schon 5. Aber dann sage ich trotzdem, ich glaube eben, dass bei der Fiorentina jetzt demnächst der Knoten platzt und dementsprechend auch bei Ken und dass er auch wieder auf seine 15, 16 noch kommt.
Okay.
Was vielleicht auch nicht schlecht für Italien wäre.
Das ist richtig.
Aber da muss ich dazu sagen, selbst das hat man jetzt in der Länderspielpause auch schon gesehen, in der Squadra hat er trotzdem funktioniert. Also ich glaube, da lässt er sich nicht groß beeinflussen. Aber ich glaube, dass er in der Liga nochmal den Turnaround schafft. Nicht nur er allein, eben die Fiorentina komplett und seine Tore dann da auch der Fiorentina noch deutlich helfen werden.
Okay, na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich erstens mal gespannt, wie ich das mit der Tabelle hinbekomme. Pass auf, damit ich euch da zu Hause auch mal mit abhole oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Ich hatte den Zweien gesagt, lasst mal sowas versuchen, wie was ist, wenn wir jeweils 3 Optionen haben, wo wir was an unserem Tabellentipp von vor der Saison ändern könnten. Was würdet ihr machen? Das heißt sozusagen, wenn man jetzt wie Marius Napoli auf die 1 getippt hat und Inter auf die 2 und man würde sagen, das wechselt man, das ist einmal, aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich setze Napoli auf die 6, sondern sozusagen, man hat 3 Optionen und es ist immer ein Tausch zwischen 2 Vereinen. Ist das logisch, wie ich das erkläre, so halbwegs? Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr da drüben, ihr 2, bei denen zu Hause, weiß ich es nicht, kriege ich ja keine Antwort. Marius guckt mich groß an, als hätte ich ein Auto.
Also ich muss 2 Vereine tauschen, oder was?
Ja, genau. Also du darfst 3-mal 2 Vereine tauschen.
Oh, okay. Ach so, man darf die nur tauschen. Also 1-1 sozusagen. Wenn ich
Naja, aber wenn du jetzt sagst, du machst Inter auf die 3, muss ja irgendwas mit Milan passieren, sonst müssen wir die Tabelle ganz neu machen.
Das ist schon klar. Schau, ich sage euch eins, vorneweg. Ja. Ich will gar nicht alle drei Optionen, ich nehme nur eine.
Weil ich muss, das, auch für euch zu Hause, ich muss mal ganz kurz sagen, die ersten fünf, vielleicht sogar sechs Plätze von Christian sind wirklich on point, würde ich fast sagen. Ja, Christian hat Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, Como, Atalanta, Fiorentina. Ja, okay.
Ja, und so viel dazu, Mario, wir haben ja keinen Hinrundentipp abgegeben, sondern einen Saisontipp, deswegen kann ich mir im Moment da auch relativ wenig davon kaufen, wenn es am Ende so ist, dann logischerweise wird es gut ausschauen,
Also du willst nur einmal tauschen, okay, dann tauschen wir, was würdest du tauschen?
Ja, ich muss die Fiorentina logischerweise irgendwie, weil ich habe die Fiorentina auf 8 und die Fiorentina wird nicht mehr auf 8 laufen. Jetzt ist nur mein Problem, habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn ich die Fiorentina jetzt auf, sage jetzt einfach ein Beispiel.
Also du würdest sie einfach nach unten auf unten durchreichen. Ja, okay, genau. Gut, das ist mir ein bisschen arg kompliziert, was ich mache. Ja. Aber du könntest sie.
Weil ich muss die Fiorentina logisch nach unten schieben und keine Ahnung, ich würde die jetzt halt einfach schon einige Plätze nach unten schieben und vielleicht den Rest dann halt einfach eins nach oben halt einfach.
Ja, okay, das macht mehr Sinn. Meine Idee war ein bisschen doof.
Nee, die ist gar nicht
doof. Aber nur, weil ich es halt für oben gedacht hatte. Ja.
Ja.
Aber okay, also du setzt einfach nur die Fiorentina weiter mit nach unten und ansonsten bist du relativ. Du würdest sie ja inzwischen auf die 15 machen.
Ja, 15.
Was ist, wenn 6. du sie einfach mit Bologna tauschst? Meinst du, die Fiorentina kommt nicht noch auf die 10 hoch? Das reicht nicht mehr? Okay.
Ah, ich glaube, das ist der Fiorentina auch am Ende relativ wurscht, ob die am Ende 10., 11. oder 12. werden. Ich glaube, da geht es wirklich drum, im Idealfall da halt relativ zügig aus diesem Ding.
Funktioniert ja. Vielleicht auch mit zweimal Tausch, also mit dem Mario-Prinzip. Einmal 8 auf 10, Bologna auf 8, Fiorentina auf 10 und dann nochmal mit Udinese tauschen. Udinese auf 10, Fiorentina auf 15.
Stimmt. Oder ich habe hier auch, weil ich habe Cremonese noch auf Abstiegsrang und ja.
Ich habe mir das viel zu kompliziert gedacht. Also auf einmal auf jeden Fall.
Es ist gar nicht so einfach. Die Idee ist verständlich, Mario, aber wahrscheinlich die Umsetzung ist gar nicht so einfach.
Ja, vor allem, wenn man selber, ich habe ja gerade den Tabellentipp so vor mir, aber ich glaube auch für die Leute zu Hause schwierig, dem zu folgen, was wir jetzt ja gerade machen. Euch habe ich das Foto ja auch geschickt.
Ja, aber wir haben das Foto vor uns.
Ja, und die Leute nicht. Aber trotzdem nochmal, vielleicht auch für euch, Marius zum Beispiel hat vorne Napoli, Inter, Milan, Roma, Juve, Fiorentina, Como, Atalanta. Das sind seine ersten 8. Und bei den, muss man auch sagen, Halbserientipp, ne? Also wenn du da Cremonese rausnimmst, bei dir, Christian, von unten hoch hat Christian nämlich Pisa, Hellas, Cremonese, Lecce, du müsstest eigentlich nur Lecce und Cremonese und dann Parma. Das sieht da sehr gut aus. Marius und ich hatten beide Lecce auf dem letzten. Das kann natürlich noch passieren.
Ja.
Aber Marius, würdest du Napoli und Inter tauschen oder würdest du bei Napoli bleiben?
Ich glaube, ich bleibe dabei.
Oh, okay. Was würdest du sonst tauschen oder ändern?
Muss auch. Cremonese habe ich auf 19 getippt. Das kann ich nicht so stehen lassen natürlich und kann sehr einfach mit Pisa tauschen. Ich glaube nicht, dass es bei Pisa von der Qualität her am Ende reichen wird. Leider, es war natürlich auch ein bisschen mit Sympathie getippt vor der Saison. Deswegen tausche ich die einfach und Cremonese wird auch nicht 17. wahrscheinlich, aber muss es ja jetzt auch noch nicht komplizierter machen, als es ist. Und Fiorentina kann ich natürlich auch nicht auf der 6 stehen lassen. Deswegen, also tu sie weiter nach unten, meinetwegen auch auf die 15 und dann rutschen auch alle 1-1 auf.
Dann wäre Como 6., Atalanta 7., Lazio 8. und Bologna 9. So.
So, wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich noch zwei andere Tauschs machen quasi, dann würde ich Como und Atalanta und Juve und Roma noch tauschen, also dass es dann auch so aussehen würde. Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma, Atalanta, Como. So, aber.
Ja, verstehe, was du meinst. Ja, bei mir wäre es halt, ich hatte Inter, Napoli, Roma, Milan, Juve, Atalanta, dann die Fiorentina und dann Como und dann Bologna. Lazio auf 10. Und das wäre halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, vielleicht bin ich auch sozusagen davon ausgegangen mit diesen drei Tauschoptionen, wie ich es bei mir machen würde, um zu diesem Puzzle zu kommen. Ich würde als erstes die Roma auf der 3 mit Juve auf der 5 tauschen. Dann hätten wir Inter, Napoli, Juve, Milan. Ich glaube irgendwie tatsächlich, dass Spalletti am Ende vor Allegri landen wird. Vielleicht, wenn Juve sogar aus der Champions League noch rausgeht irgendwie. Und dann müsste ich halt, damit mein Hot Take sich bewahrheitet, nur noch Atalanta mit der Roma tauschen. Dann wäre die Roma 6. und Atalanta 5. und dann darauf hoffen, dass Atalanta, dass die Serie A den 5. Platz hat, und dann wäre mein Hot-Take mit der Champions League mit Atalanta erfüllt. Und heute Morgen hatte ich den Hot-Take im Kopf: Atalanta landet vor der Roma. Ja, wäre damit auch erledigt. So, und da dachte ich tatsächlich auch, ich weiß, dass uns so viele Roma-Fans und Tifosi hören, dass wir ein bisschen kitzeln. So. Zum Ende raus nochmal. Ja, schön, haben wir doch fast wieder hier die 2 Stunden voll gemacht. Das ist ja fast wie eine Saisonvorschau. Ja. Muss ich aber auch mal sagen, Christian, ist immer jedes Jahr die mit Abstand meist gehörte Folge. Ich habe ja da Zugriff auf so Statistiken. Also du bist sozusagen unser Clickbait, unser persönliches Amore Clickbait. Vielleicht schreibe ich einfach mal sonst so rein, dass du zu Gast bist, und dann klicken die Leute es an und dann merken sie erst irgendwann.
Oder die Saisonvorschauen sind prinzipiell logischerweise oft mit am interessantesten, weil die Menschen sich drauf freuen, oder? So wie wir auch.
Ja, aber sie freuen sich auch auf dich. Das ist nicht immer so bescheiden. So.
Wenn es losgeht.
Sehr schön. Ja, großartig auf jeden Fall, dass du wieder am Start warst.
Jeden Fall. Es ist ein Gedicht.
Ja, danke. Es macht immer großen Spaß. Und mal schauen, dann müssen wir es logisch am Ende, müssen wir es dann halt schon auch noch kurz einfangen, was wir da so zurechtgetippt haben. Der Mario zum Beispiel, Lecce, Pisa und Hellas auf Aufstiegsrängen, das scheint im Moment sehr von einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, würde ich damals sagen, geprägt zu sein.
Falls es jemand vorhin gehört hat, hier hat wohl geklingelt, und jetzt werde ich sozusagen schriftlich angeschrien, dass ich zum Essen kommen soll. So, mal gucken, vielleicht gibt es Meeresfrüchte mit Käse.
Dann buon appetito.
Dann aber ganz schnell zum Tisch.
Ah, ihr Lieben, herzlichen Dank.
Wenn ja, musst du Story bei Instagram machen, ne?
Sehr schön. Also bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch beiden, für eure Zeit. Dann kommt gut durch die Woche, und Christian, wir sehen uns ganz bald wieder, und bleibt uns gewogen. Viel Spaß mit der Serie A. Ich gehe jetzt Abendessen. Liebe Grüße.
Genau. Und auch mit der Coppa unter der Woche.
Oh, stimmt, auch schon wieder.
Genau, ja. Oh. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.